Ja, vor allen Dingen ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, was du gesagt hast. Da hat nie jemand wieder drauf geguckt. Also, das wurde einmal eingestellt, das funktioniert. Man muss auch fairerweise sagen, das sage ich auch gar nicht mit bösem Blut, aber wenn früher im Fernwärmenetz irgendein Kunde angerufen hat und gesagt, hier ist es ein bisschen kalt, da wurde nicht rausgefahren und erstmal geguckt, naja, warum ist es denn da wirklich kalt? Ist es denn da wirklich kalt? Sondern da wurde die Temperatur ein bisschen höher gedreht. Dann hatten es alle ein bisschen wärmer. Und das ist ja tatsächlich genau der Effekt, warum man auch in bestehenden Fernwärmenetzen gerade mit Temperaturen von über 120 Grad fährt, weil sich die Temperatur im Fernwärmenetz immer nach dem schlechtesten Verbraucher richtet. Aber diese Verbraucher hat man sich eigentlich in der Vergangenheit nicht wirklich genau angeguckt. Und das ist, glaube ich, was sich extrem wandeln muss und wo ein extrem hohes Effizienzpotenzial einfach noch liegt in Fernwärmenetzen, wenn man wirklich mal anfängt, sich die Verbraucher anzuschauen und diese Verbraucher zu optimieren.
Hallo und herzlich willkommen bei Utility 4.0, dem Podcast über die emissionsfreie Zukunft unserer Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein mit Verantwortung in der alten und neuen Energiewirtschaft, genauso wie Gäste aus den Städten und Kommunen, in denen wir alle mit dieser Energie arbeiten und leben. Ich suche Menschen, die noch ordentlich was vorhaben auf ihrem Weg, und besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als bekannt oder gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo es sie noch hinführen soll. Dabei nehmen wir uns die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge auch mal wirken zu lassen und gerne auch, um nochmal hinterher zu fragen. Dieser Podcast soll euch, mich und meine Gäste auf neue Ideen bringen, vielleicht auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern und letztlich ermutigen, gleich morgen loszulegen. Heute zu Gast ist Peter Remmen, Geschäftsführer bei Heatbeat. Bevor es jetzt endlich losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Vom 24. bis zum 26. Januar 2024 findet er wieder statt, der Stadtwerke Impact Day. Wieder in Lübeck, wieder als Hybrid-Event, wieder für mutige KlimaheldInnen aus Städten und Stadtwerken auf der Suche nach Inspiration, Motivation und super Impact für die emissionsfreie Welt von morgen. Erste weitere Infos findet ihr auf der Website sit.earth, wo ihr auch schon Tickets buchen könnt. Schaut vorbei, meldet euch an und seid im Januar dabei bei der führenden Impact-Plattform für Städte und Stadtwerke. Hier ist Utility 4.0, wo auch sonst solltet ihr sein, liebe Hörer, liebe HörerInnen. Heute wird's technisch, heute wird's ein bisschen, ja, ich bin kein Techniker, habe aber einen ganz lieben Techniker hier am Start und ich lasse mir ein bisschen was erklären zum Thema Wärme im weitesten Sinne. Ich sage ganz lieb Hallo, lieber Peter.
Ja, hi, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Peter heißt mit Nachname Remmen und ist Geschäftsführer bei der Heatbeat GmbH.
Genau.
Und du bist auch Doktor, wenn ich das richtig den ganzen Titel mache, Dr. Peter Remmen, Heatbeat Engineering GmbH seid ihr. Ihr kommt aus Aachen, ne? So war das irgendwie, oder?
Ja, gegründet tatsächlich in Aachen von Markus Fuchs und Professor Müller damals. Ja. Ich bin ein bisschen später dazu sagen ins Gründungsteam reingekommen, habe Markus Fuchs am Institut kennengelernt, wo wir beide zusammen gearbeitet und dann auch promoviert haben. Und wir haben inzwischen zwei Büros. Also Markus Fuchs ist, wenn man mit Markus Fuchs spricht, hört man das auch immer direkt, ist Franke und wollte gerne zurück nach Nürnberg. Ja. Und dann genau seit fast 3 Jahren haben wir dann das zweite Büro in Aachen, sozusagen, seit ich dann auch im Institut fertig war, habe ich dann sozusagen Vollzeit mich mit Heatbeat beschäftigt oder beschäftige mich Vollzeit mit Heatbeat. Das heißt, wir sind in Nürnberg und in Aachen.
3 Jahre seid ihr denn jetzt alt? Also schon ein bisschen.
Ja, tatsächlich, also tatsächlich schon 6 Jahre alt. Ich bin seit 3 Jahren sozusagen Vollzeit dabei. Ja. Also ist so ein bisschen, ja.
Wie erklärst du es jetzt, wenn du Freunde triffst oder vielleicht deine Oma, wenn du sagst, Junge, was machst du denn da? Was ist dein einer Satz, den du dann raushaust? Weil wenn du sagst, ja, ich bin bei Heatbeat und wir, Punkt, 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 was?
Ja, wir versuchen Energiesysteme mit Fernwärme und Fernkälte effizienter zu planen und zu betreiben.
Okay, aber jetzt für die Oma. Wie sagst du das da? Oma, wenn es zu Hause warm sein soll, ne, weißt du, dann weiß ich nicht. Dann brauchst du ein Wärmenetz. Da steigt sie schon aus, wahrscheinlich, oder? Wir machen, dass es warm bleibt und irgendwie
effizient, dass das
eigentlich machen wir, dass es effizient bleibt. Also dass es warm bleibt, das kriegen die Stadtwerke sehr, sehr gut hin. Ich glaube, wir unterstützen vor allen Dingen da, dass der ganze Prozess von der Planung, wie gesagt, bis in den Betrieb, bis die Inbetriebnahme, bis zum Betrieb, dass wir da wirklich Effizienzen im Bereich Fernwärme heben. Das ist das, was wir mit unserem Tool versuchen.
Alles klar, cool. Gut, wir schnacken nachher noch ein bisschen über Heatbeat. Ich bin sehr froh, dass du heute, wie gesagt, da bist, weil das Thema Wärme, Wärmenetze, Energiewende, Wärme, der wichtigste Bereich, um zu dekarbonisieren, ist also ein mega Thema und auch, ist auch, ich komme aus der Stadtwerkeszene und die kommunale Wärmeplanung, alles ist voll auf Wärme so eingeschossen, habe ich so den Eindruck im Moment. Wenn das so früher auch so war, das halt dann irgendwie Ökostrom, Ökogas, Herkunftsnachweise, alles, jahrelang ging es gefühlt nur darum. Und jetzt ist es so ein bisschen im Mittelpunkt geraten. Und ja, da gibt es ja irgendwie viel zu anzuschauen. Ist ja auch technisch komplex nochmal, habe ich das Gefühl, vielleicht komplexer auch als einfach nur Elektrizität. Ich finde immer so, wenn es um Wärme geht, um Leitung, da sind dann irgendwie noch Moleküle drin, das wirkt auf mich immer ein bisschen komplexer. Insofern möchte ich mir von dir mal ein bisschen was erklären lassen oder dich einfach nett fragen rund um das ganze Thema. Und ganz am Anfang fangen wir einfach vielleicht ganz simpel an. Ist ja auch in den Medien, ne? Die Wärmepumpe ist auch irgendwie in den Spiegel gekommen irgendwie. Und ich spreche mit meinen Eltern drüber und irgendwie selten so viel über so ein technisches Gerät gesprochen wie über die Wärmepumpe in der letzten Zeit. Ja, erzähl mir doch mal, eine Wärmepumpe, das ist ja so ein Ding, wo man sagt, damit kriegen wir es warm mit Strom in der Wohnung, im Haus. Wie funktioniert so ein Ding? Was ist das? Kannst du mir das für mich nochmal so für einen Laien nochmal kurz versuchen zu erklären?
Ja, ich glaube, die bekannteste Analogie, die hast du bestimmt auch schon mal gehört, ist, dass eine Wärmepumpe wir in jeder Wohnung haben, das ist der Kühlschrank. Ne? Also irgendwie so, dass man sagt, bei einer Wärmepumpe brauchst du immer eine warme Seite, das ist das, womit du heizen möchtest, und du hast eine kühlere Seite, da, wo du der Umgebung Wärme entziehst. Und dann im Kühlschrank kannst du es vorstellen, ich entziehe dem Kühlschrank Wärme und ja, verbringe diese Verdichte ein Kältemittel und, sage ich mal, kann das dann auf höherem Temperaturniveau dann als Heizzweck wieder abgeben. Das ist immer noch ein bisschen abstrakt.
Ja. Aber nochmal jetzt Kühlschrank, ne? Also Kühlschrank geht's von drinnen nach draußen quasi, ne? Ich mache irgendwie einen Raum, mache die Tür zu und ziehe die Wärme da raus, ne? Und damit es dann drin kalt wird. Und wie funktioniert dieses Rausziehen? Wie kriege ich es raus, eigentlich die Wärme?
Ja. Also in der Wärmepumpe haben wir einen geschlossenen Kreislauf mit einem Kältemittel. Und der Trick ist eigentlich, dass wir ein Kältemittel auf unterschiedlichen Druckniveaus den Aggregatzustand ändern. Und wenn es kalt werden soll, verdampfen wir das Kältemittel bei sehr niedrigem Druck. Und verdampfen kennt man ja irgendwie vom Schwitzen, ne? Also wenn was Feuchtigkeit auf dem Arm habe oder wo auch immer, dann verdampft das, dann wird meine Haut ein bisschen kühler. Das ist im Grunde der Effekt, der sozusagen der Umgebung die Wärme entzieht.
Ja.
Was wir dann machen, wir stecken das Ganze, das verdampfte Kältemittel durch einen Kompressor, also im Prinzip eine Luftpumpe, ne? Wo du einfach was verdichtest. Und dadurch gewinnt das Medium an Energie. Also wir stecken Energie in den Prozess rein. Und wenn man etwas verdichtet, das kennt man zum Beispiel auch wirklich von der Luftpumpe, wenn man vorne den Daumen drauf hält, dann kann das schon mal sogar ein bisschen warm werden.
Ja.
Und wenn wir es jetzt schaffen, diese Wärme abzuführen, dann kondensiert dieses Kältemittel wieder. Und beim Kondensieren wird Wärme abgegeben. Und dadurch, dass wir jetzt auf einem ganz unterschiedlichen Druckniveau sind, ne, das kann man vielleicht sich so ein bisschen vorstellen, wie das Wasser in unterschiedlichen Höhen unterschiedlich schnell kocht oder eben dann auch kondensiert, einfach weil der Druck unterschiedlich ist. Dadurch kann ich wieder Wärme abgeben. Und wenn ich dann sozusagen das verflüssigt habe, kann ich es wieder auf das niedrige Temperaturniveau drosseln, ne? Kann ich einfach einen Widerstand einbauen sozusagen, und dann habe ich wieder das niedrige Druckniveau, und dieser Prozess sozusagen beginnt von vorne. Ist also ein Kreisprozess.
Okay. Das heißt, und du sprichst jetzt, ne, die ganze Zeit die Analogie zu so einem Kühlschrank als Wärmepumpe ist dann diese Luftwärmepumpe, die aus der Luft die Wärme rauszieht, richtig? Das ist dann,
es gibt ja
verschiedene Arten. oder?
Also der Kreislauf, den wir gerade so, dieser geschlossene Kreislauf, ja, der ist immer gleich.
Okay, der ist immer gleich.
Der unterscheidet sich vielleicht so im Kältemittel, also das, was, welches Medium ich da drin verdampfe. Das sieht man aber von außen natürlich nicht, sondern ob ich dann eine Erdwärmepumpe oder eine Luftwärmepumpe habe, der Prozess ist immer gleich.
Okay. Gut, also am ehesten, also jetzt ein bisschen Klick hat es nochmal gemacht mit diesem Thema, mit dem, wenn du mit der Luftpumpe, dass man merkt, dass da einfach dann Hitze ist. Okay, ich nehme es mal wieder so hin. Vielleicht wird es nochmal klar. Manchmal denke ich, ich habe es verstanden, aber denke dann immer so, wie Druck, wie Gas. Also, ne, da ist einfach dann irgendwie immer zu viel Chemie noch drin, aber sei es mal drum. Warum sind diese Wärmepumpen jetzt so in Mode gekommen? Warum sprechen wir jetzt darüber? Was ist so? Gab es die früher die ganze Zeit auch immer schon oder war das nur so ein exotisches Nerd-Spielzeug oder sind die jetzt erst vor kurzem entwickelt worden?
Ja, also Wärmepumpen gibt es schon sehr lange. Ja. Die Technik gibt es schon sehr lange. Ja. Ne, im Grunde genauso lang, wie es Kühlschränke gibt.
Okay,
das ist dass also diese Technik an sich, dass die auch zu Heizzwecken eingesetzt werden kann, gibt es auch schon seit den 70er Jahren spätestens, also seit der Ölkrise.
Ja, wo auch da, auch schon umgeschwenkt bist auf Heizen mit Strom.
Genau. Ja. Das heißt, das ist keine neue Technik und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Message, die man immer noch mal so vielen Leuten auch mitgeben muss. Ja. Eine Wärmepumpe ist nichts Neues, was seit 3 Jahren erfunden wurde und völlig nicht reif ist, sondern das ist eine extrem erprobte Technologie. Ne? Ja. Also auch diesen Prozess, den wir gerade, diesen Kreisprozess, den wir gerade beschrieben haben, jeder Kühlschrank, jede Klimaanlage, das ist überall drin. Das ist eine extrem erprobte Technologie.
Aber in den letzten Jahren haben sie ein bisschen sich noch weiterentwickelt, oder? Weil, also nur so das Thema, also oder ja, vielleicht nochmal sagen, was für Arten gibt es eigentlich von Wärmepumpen? Ich habe eben da diese Luftwärmepumpe angesprochen. Das ist halt dieser umgekehrte Kühlschrank, der aus der Luft, aus der Umgebungsluft irgendwie Wärme rauszieht. Oder Wärme rauszieht, würde ich jetzt mal sagen. Richtig?
Ja.
Okay. Und das sind so Anlagen, die sehen auch so aus wie große Kühlschränke, ja. Also die stehen irgendwo so draußen im Garten, ein Familienhaus, irgendwie so wie so eine Travostation, irgendwie hat irgendwie noch so einen Lüfter, bilde ich mir ein, okay, da zieht er ein bisschen die Luft an. Erste Frage da ist immer natürlich, also auch im Winter, funktioniert es auch im Winter? Und da habe ich gelesen, ja. Also man kann auch aus sehr kalter Luft noch Wärme rausziehen, was ich irgendwie sehr verrückt finde. Wie weit kann das runtergehen, diese Temperatur? Oder wo ist da noch Wärme drin, wenn du -2 Grad hast?
Ja, also die Wärme, der Trick dabei ist ja, dass ich immer noch elektrische Energie reinstecke. Und je tiefer ich die Temperatur im Grunde, je tiefer meine Außentemperatur ist, desto mehr elektrische Energie muss ich auch reinstecken.
Ah, okay.
Und je mehr elektrische Energie, ne, da ergibt sich das schon, je mehr elektrische Energie ich reinstecken muss, desto geringer wird dann eigentlich auch meine Leistungszahl. Das heißt, je tiefer die Temperatur ist, der Prozess funktioniert noch, aber irgendwo, gerade bei Außenluft, gibt es natürlich schon so eine wirtschaftliche Grenze, wo man sagt,
naja. Da muss ich so viel Strom reinstecken irgendwann. Und wo hole ich die dann? Oder wo so?
Ah, das ist herstellerabhängig. Ja. Das ist vor allen Dingen auch abhängig, wie hoch die Temperatur auf der anderen Seite sein muss. Also wie hoch die Temperatur beim Kondensieren sein muss.
Ja.
Das kann man nicht ganz pauschal sagen, aber so eine irgendwo zwischen -4 und -10 Grad ist oft so eine wirtschaftliche Grenze, wo dann auch man sagt, ab dem Zeitpunkt ist es fast eine Stromheizung. Ne? Also wir stecken fast einen Teil Strom rein und kriegen einen Teil Wärme raus.
Ja, und normalerweise, das ist ja diese Effizienzkiste, ne, dass du einen Strom und 3 Wärme rauskriegst, oder? Das ist so die Relation.
Genau, das ist diese Leistungszahl, ja.
Ja, okay. So, das kannst du jetzt aus der Luft rausziehen. Dann gibt es sowas, du kannst irgendwie Sonden auch in die Erde stecken und das irgendwie aus der Erde ziehen, oder? Wie funktioniert das denn? Ist das der gleiche Aufbau? Und du hast einfach so ein paar, sag ich mal, wie bei meinem Grill, so ein paar Thermometer, die du ins Fleisch steckst und so, keine Ahnung. So
habe ich noch nie gehört, den Vergleich, aber ganz so ist es wahrscheinlich nicht. Ja. Aber also der Aufbau der Wärmepumpe ist nahezu identisch.
Ja.
Da gibt es natürlich technische Details, ne, man setzt vielleicht andere Kältemittel ein, man hat vielleicht ein paar andere Komponenten, aber das ist das Prinzip ist immer das Gleiche. Ja. Was unterschiedlich ist, ist, irgendwo muss ich diese kühlere Umgebungswärme herbekommen. Und das kann ich eben einmal aus der Luft entziehen, das ist der Ventilator, den du beschrieben hast, oder ich kann es eben auch aus dem Erdreich ziehen, indem ich im Grunde Rohre im Erdreich reinbringe, entweder horizontal oder senkrecht, und die sozusagen entziehen dem Erdreich Wärme, weil das Erdreich ist ja ab, weiß nicht, 80 Zentimeter, ein Meter, sag ich mal, fast das ganze Jahr über mit einer relativ konstanten Temperatur. Mhm. Und da kann ich natürlich Energie rausziehen.
Okay, und das geht überall auch oder muss es irgendwie, also wenn du ein bisschen, wenn du Garten hast, einen Rasen, dann hast, kannst du das machen, oder?
Ja, im Prinzip geht das überall. Gerade diese Tiefenbohrung, also was heißt Tiefenbohrung, das sind gar nicht so tief, aber sag ich mal für ein Einfamilienhaus irgendwo zwischen 80 und 150 Meter, da muss man schon gucken, ob die Geologie, also das heißt die Gesteine und auch die Beschaffenheit vor Ort dafür geeignet sind. Zum Beispiel gerade hier in der Nähe von Aachen, Rheinisches Revier, ist es oft so, dass durch den Braunkohletagebau natürlich auch viel Grundwasser dem Boden oder das Grundwasser abgesenkt wurde. Und da regeneriert sich der Boden kaum noch. Ne? Also der Boden, die Energie regeneriert sich auch über das Grundwasser. Und wenn ich natürlich einen sehr trockenen Boden habe und dass mein Grundwasser besonders tief ist, dann eignet sich das nicht ideal, um eine größere Energiemenge aus dem Boden zu ziehen.
Okay. Du hast jetzt aber schon die Dinger genommen, wo man wirklich sehr tiefe Löcher baut. Ich habe gelesen, es gibt auch so Oberflächen, Sonden, die man nehmen kann. Ist das,
oder? Ja, im Prinzip ist das eine Fußbodenheizung im Garten. Ne? Also ist so ein Rohrgeflecht oder Rohrschlange, die man im Garten verlegt oder irgendwo eine Freifläche. Und die regeneriert sich tatsächlich hauptsächlich über Regen und über Sonne. Das heißt, die lege ich auch gar nicht so tief rein, sondern vielleicht anderthalb, ein Meter. Und das funktioniert nahezu überall. Das Potenzial ist mal größer, mal nicht so groß. Das kommt eben auf den Niederschlag an, das kommt auch auf die Bodenart an. Aber das funktioniert nahezu überall.
Also ich bohre ganz tiefes Loch, ich mache das ein bisschen flacher oder ich hole es aus der Luft. Das sind diese drei Arten, wenn ich jetzt mal gucke, wo zieht er die Wärme raus, ne, wo ich es machen kann. Oder habe ich noch irgendwas vergessen?
Genau, es gibt noch Grundwasser, dass man also wirklich direkt das Grundwasser wie ne, Gartenbrunnen, anstatt den Garten sozusagen zur Bewässerung, nutzt man das dann wirklich zur Beheizung mit so einem Saug- und Schluckbrunnen. Und es gibt auch zum Beispiel Wärmepumpen, die bei Lüftungstechnik, also bei Lüftungsanlagen die Abluft nochmal nutzen. Ja. Ne? Das ist dann auch Luft, aber sozusagen so ein bisschen an einer anderen Stelle. Und wenn man jetzt noch ein bisschen so den Blick von einem Einfamilienhaus vielleicht ins Gewerbe oder dann auch irgendwann in Fernwärmenetze sich orientiert, da gibt es noch ganz viele andere Quellen. Also da ist sozusagen auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ja. Wir haben Abwasser als Wärmequelle, ganz groß. Ne? Also Abwasser hat auch ganzjährig fast immer 12 Grad irgendwo. Ja. Wir haben Flüsse, wo wir Energie rausziehen können, Seen.
So viel Wärme um uns rum irgendwo, ne, die man gar nicht so wahrnimmt, so als Mensch, ne, weil man denkt, ja, Wasser ist kalt, Brunnen ist kalt, aber mit ein bisschen elektrischer Energie dazu ist es irgendwie noch beachtlich, finde ich immer, was man dann da rausholen kann.
Definitiv.
Und die gibt es in allen Größen auch, ne? Das gibt die für mein Haus und es gibt ja auch so Großwärmepumpen. Ich weiß nicht, nur, was sind so die Größenklassen, was wie teilt man die ein irgendwie oder nach dieser Leistungskennzahl oder?
Also es gibt wirklich von ganz klein fürs Einfamilienhaus für Fernwärme im mehreren Megawatt-Bereich. Ne? Also ich glaube, gerade in Wien wird die größte Abwasserwärmepumpe in Europa gebaut oder vielleicht sogar die größte in Europa. Das sind 80 Megawatt, die da installiert werden. Also das hat wirklich nach oben hin fast keine Grenzen, sag ich mal.
Und wie sieht die dann aus? Wie so ein kleines Chemiewerk in meinem Garten, wenn ich, oder das ist so ein Riesen?
Ja,
oder
was ist das denn? 80 MW würde man, also, oder du hast einen sehr großen Garten, also da würde man es wahrscheinlich nicht mehr im Garten machen. Nee, das ist betrachtlicher Anlagenbau, den man sieht. Also man kann sich das sieht nicht ganz genau aus wie ein Kraftwerk. Man hat meistens zwei sehr große Zylinder, wo dann eben Wärmeübertrager drin sind und einen relativ großen Kompressor, also einen Motor und, genau.
Okay, jetzt gehe ich nochmal wieder auf die andere Seite. Du hast ja gesagt, es kommt dann einmal auch drauf an, was für eine Temperatur ich rauskriegen will, ne? Was für eine Wärme. Wie warm soll es denn sein, bitte? Und da ist ja auch mal dieses ganze Thema immer ein Familienhaus diese Vorlauftemperatur, ne? Und da hatte ich jetzt auch immer den Eindruck, oder ich bin jetzt kein Heizungstechniker, aber so die klassischen Heizungen brauchen halt eine hohe Vorlauftemperatur. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie hoch, aber und die Wärmepumpen waren bislang immer nicht so, konnten nicht so eine hohen Temperaturen erreichen und das war nicht effizient oder ich weiß, es gab auf jeden Fall immer so ein, ja, Wärmepumpen schaffen das dann nicht, so eine alte gusseiserne Heizung irgendwie zu befeuern. Wie ist das da? Wie ist dein Blick da?
Ja, ich glaube, das Problem ist tatsächlich ziemlich vielschichtig. Also zum einen, ja, Wärmepumpen können das. Es gibt jetzt auch gerade, ist ja die ESH, die läuft gerade, genau, also die größte Messe für Heizungs- und Klimatechnik. Da werden auch neue Produkte vorgestellt, die auch im Einfamilienhausbereich Temperaturen bis 75 Grad Celsius ohne Probleme schaffen.
Und das natürlich ist so das Klassische, nicht, ne? Was auch so eine Gasbrenner mir da oder so eine Ölheizung mir.
Ja? Genau. Okay. Die Frage, die sich mir eigentlich immer stellt, ist, benötigen wirklich alle Heizungen diese 75 Grad Celsius? Und ich würde mal frech behaupten, in den allermeisten Fällen ist die Temperatur in den Heizungssystemen zu hoch eingestellt. Ja. Die Temperatur wurde irgendwann mal eingestellt, die wird auf eine Heizleistung ausgelegt, die irgendwo bei minus 12 Grad lag früher. Ja. Die die Heizkörper werden dementsprechend groß dimensioniert. Das heißt, ich glaube, zu über 95% oder vielleicht sogar zu über 98% der Heizzeit benötigt diese hohen Temperaturen gar nicht. Mhm. Das heißt, ich habe ganz viele, ne, wenn ich jetzt rausgucke, wir haben so, weiß nicht, 5-7 Grad gerade draußen, da brauche ich keine für die allerwenigsten Gebäude diese hohen Vorlauftemperaturen. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was häufig in der Diskussion so ein bisschen verschluckt wird, dass man eigentlich mit sehr, sehr einfachen Mitteln sein Heizsystem optimieren kann und auch auf einer Wärmepumpe auslegen kann.
Ja gut, das hört man ja immer, wenn du neu baust und das dann alles dämmst und machst und Fußbodenheizung und Flächenheizung, dann kannst du ja auch eine Kerze reinstellen quasi theoretisch in deine Bude und dann kann da auch die Wärmepumpe dann so mit 5 Grad um die Ecke lüften und das wird warm, ne? Aber die kommen ja immer aus dieser anderen, so ich kann nicht die Heizungskiste rausreißen, das muss alles drin bleiben und deswegen kommt die Wärmepumpe leider nicht in Frage und dann wegen der Vorlauftemperatur zum Beispiel, weil halt irgendwie, und jetzt sagst du, naja, gut, klassische Heizungssysteme sind eh immer ein bisschen zu warm eingestellt, da kann man schon noch was optimieren, auch nach unten, die kommen auch mit weniger klar und von unten kommen einen, habe ich den Eindruck, die Wärmepumpen so ein bisschen entgegen, dass die Hersteller die auch so, ja, weiß nicht, ob sie die technologisch jetzt verändert haben, um die Temperatur hochgebracht haben oder ob es dann einfach nur sagen, ja, dann haue ich da irgendwie mehr Strom rein. Ist das oder gab es technologisch auch jetzt eine Veränderung, dass man sagt, jetzt können Wärmepumpen auch mehr als, weiß ich, was sie früher konnten an Vorlauftemperatur bereitstellen?
Ja, was man vor allen Dingen gemacht hat, ist, dass man sich die Kältemittel, also das, was verdampft und was kondensiert, dass man sich das nochmal genau angeschaut hat und eben auf die unterschiedlichen Temperaturen ausgelegt hat, das System. Ja. Also unterschiedliche Kältemittel gibt's, die eben auf unterschiedlichen Temperaturniveaus sozusagen genau diese beiden Effekte einbringen. Und das hat man natürlich das haben die Heizungshersteller gemacht, dass sie sich das genau angeguckt haben. Wie gesagt, technologisch ist da jetzt kein Quantensprung drin, dass die auf einmal höhere Temperaturen können.
Okay. Und sag mal, ich meine, ein Kühlschrank kostet jetzt so 1.000 Euro oder so. Da habe ich schon richtig guten Kühlschrank, ne? Da kommt auch nur noch Eiswürfel raus. Wärmepumpen, wie teuer sind die so?
Ja, ich glaube, da muss man
immer ein Familienhaus so ein bisschen erstmal jetzt, ne? So vom Standard, ja.
Ja, also ich sag mal, für eine Luftwärmepumpe muss man wahrscheinlich schon 10.000 bis 15.000 Euro locker einrechnen.
Was ist denn da der Unterschied? Denn warum ist das, ich denke mal, anderes Verfahren, ja, könnte auch ein bisschen teurer sein, aber gleich so krass viel.
Ja, also man hat schon eine höhere Leistung, die man bereitstellen muss, das spielt da schon rein. Man hat natürlich auch diesen Außenluftventilator oder man hat die Erdbohrung, das spielt da auch rein. Ich glaube aber, der allergrößte Effekt ist, dass die bisherigen Wärmepumpen oder dass der Markt der Wärmepumpe bisher so gering war im Verhältnis zu anderen Heizungssystemen, dass die Herstellung sozusagen noch nicht so optimiert ist, wie vielleicht die von einem Gasbrennwertgerät.
Also noch gar nicht so die Massenproduktion ist noch gar nicht so angelaufen. Weil wer hat sich denn klassischerweise, als das jetzt alles noch nicht so krass war, eine Wärmepumpe gekauft? Ich weiß nicht. Ich denke immer so, irgendwie Leute, die neu gebaut haben, super gedämmt, so, da, so, ne, das, oder? Das war so das Segment, oder?
Genau, also der Absatz der Wärmepumpe ist ja in den letzten Jahren extrem nach oben geschnellt.
Ja.
Ne, also das war früher, waren das sozusagen ein paar Neubauten, die das gemacht haben, die besonders effizient sein wollten, die besonders sozusagen Vorreiter sein wollten. Und jetzt in den letzten 2-3 Jahren haben sich die Absatzzahlen im Grunde fast jedes Jahr irgendwie verdoppelt.
Ja.
Nicht ganz, aber sind schon stark in die Höhe gegangen. Und ich glaube, das ist ein Effekt natürlich auch der jetzt, sag ich mal, letzten Jahr der besonderen politischen Situation geschuldet, aber insgesamt einfach eine Alternative, eine wirtschaftliche Alternative zu Gaskessel.
Ja. Meinst du denn, dass die Hersteller jetzt so ein bisschen die Preise auch anziehen, also dass sie jetzt schon in die Massenproduktion einsteigen, aber die Preise noch oben lassen, weil ja, man braucht sie halt jetzt, ne? Kann sein.
Ich meine, das ist Marktwirtschaft, ne? Angebot und Nachfrage. Genau. Klar, die Nachfrage ist im Moment extrem hoch. Die Hersteller sind, glaube ich, auch extrem bemüht, die Nachfrage zu decken. Also man liest ja von den großen Herstellern da teilweise Milliardeninvestitionen in die Produktionskapazitäten von Wärmepumpen. Aber das ist Angebot und Nachfrage. Also dieser Preis, der wird auch noch eine Zeit lang, glaube ich, so hoch bleiben.
Also ich lerne so, es ist eine robuste Technik. Da gibt es verschiedene Arten. Kriegst du eigentlich auch alles hin. Aber jetzt immer noch mal so, ja, ein Familienhaus ist immer so der Klassiker, ne? Man kann das irgendwo hinstellen, man braucht ein bisschen Platz, da hat man den Platz. Nochmal jetzt das Thema, ja, die schönen Altbauwohnungen in den Städten. Aber wie mache ich das da? Hier, jetzt bei mir, Gastherm überall drin, alles Altbau, Ruhe, kein Garten, hohe Räume. Wohin mit den Dingern?
Ja, ich glaube, extrem schwer.
Ja.
Also ich glaube, das ist auch ein Beispiel, was du erzählst oder was du gerade berichtest, eine Altbauwohnung, jeder hat seine Etagenheizung, also kein zentralisiertes Heizsystem in den Mietgebäuden, extrem schwer. Auch, ne, auch die Abstände zu den anderen Gebäuden sind natürlich in Städten sehr eng. Das heißt, ich kann gar nicht überall so ein Außenluftgerät aufbauen. Vielleicht kann ich sogar gar nicht irgendwo unterbringen, weil ich auch noch ein Schrägdach habe. Das heißt, ich kann es auch nicht irgendwie aufs Dach stellen.
Aber Sie könnten theoretisch aufs Dach oder aber dann muss ein Flachdach sein, wo auch sonst so Klimaanlagen so rumhängen, oder würde ich?
Genau, also ich denke, es gibt bestimmt auch technische Lösungen, das auf ein Schrägdach zu installieren, aber das ist natürlich nicht ideal, sondern Flachdach ist dann natürlich schon deutlich besser.
Okay. Aber was müsste, also da gibt es ja so viele von diesen Gebäuden. Ist das denn schon das Thema Wärmenetz oder kleines Wärmenetz, wo wir gleich noch hinkommen, aber müsste man dann so ein bisschen aus der Wohnung rausgehen, sag ich mal, mit der Wärmeerzeugung dann vielleicht auf einen Platz in einem Viertel und dann mit so einem Mini-Fern- oder Nahwärmenetz das in die Buden bringen?
Ich glaube, das ist eine sehr gute Lösung. Es gibt natürlich noch die Lösung, andere Quellen zu nutzen. Also es muss ja nicht immer die Luft sein. Es muss nicht immer die Luftwärmepumpe sein, obwohl das jetzt so ein Synonym für die Wärmepumpe geworden ist. Das ist eine Luftwärmepumpe, gerade in Städten. Ich hatte das gerade angesprochen. Abwasserwärme, da kann ich im Grunde im Kanal mir einen Wärmeübertrager reinlegen, also die Wärme aus dem Kanal ziehen. Dann brauche ich auch sozusagen keine Aufstellungsfläche mehr draußen.
Dann mache ich doch das für meine Altbauten.
Das geht natürlich nicht unendlich, ne? Das ist zum einen, weil das natürlich auch eine gewisse Fläche pro Gebäude braucht.
Ja,
okay. Und zum anderen muss ich natürlich erstmal einen großen Abwassersammler da haben. Und der dritte Aspekt ist auch, also du merkst schon, es sind immer viele Zusammenhänge, wenn man das schaut.
Ich bin noch da, aber ich bin noch dabei.
Ja. Ja, der dritte Aspekt ist, dass auch ich das Abwasser nicht unendlich abkühlen darf. Also ich darf nicht weil sonst irgendwann die Bakterien auch in der Kläranlage sagen, nö, jetzt arbeite ich nicht mehr, und dann freut sich die Abwasserreinigung natürlich auch nicht. Von daher, das sind schon so ein paar Aspekte, warum man jetzt sagt, das ist jetzt keine Lösung für alles, aber das ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Baustein.
Ja. Und ich meine, wir können es ja schon mal spoilern. Euer Produkt ist schon so eine Art Software, die sowas schön ausmodellieren kann, wo ich dieses ganze Zeug, all diese Variablen schön aufeinander abstimmen kann. Richtig?
Ganz genau. Ja. Und vor allem auch diese Varianten sehr einfach, sehr schnell miteinander vergleichen kann. Weil gerade am Anfang, wir reden hier auch über hohe Investitionen, ne? Das heißt, ich muss ja irgendwann entscheiden, in welche Richtung möchte ich gehen. Und genau da setzen wir eigentlich am Anfang an.
Und jetzt nochmal die hohen Preise für den Strom dann, ne? So für so eine Wärmepumpe, sagt mein Vater auch mal. Ja, sagt, ja, ich habe alles verstanden, aber dann hänge ich ja voll am Fliegenfänger von diesen hohen Energiekosten. Dann sage ich, ja, dann machst du halt PV und Speicher, machst du am besten gleich mit. Ist das auch, würdest du auch sagen, ist immer das richtige Paket, Wärmepumpe, PV, Speicher, Wärmespeicher, habe ich gelernt, dass das ja auch noch so ein Thema ist. Ne? Also kannst du nochmal diese Kombination, was ich da am besten noch mit installiere, damit das von der Effizienz oder von den Kosten dann vielleicht auch noch ein bisschen runterkommt, von den laufenden Kosten, jetzt mal ab, nicht die Installationskosten, weil das summiert sich dann ja schon.
Ja. Ich glaube, noch ein Kommentar zu den Strompreisen. Ich bin kein gelernter Energiewirtschaftler, ne? Also ich kann und ich bin auch kein gelernter Wirtschaftler oder kein Wirtschaftswissenschaftler, in Deutschland haben wir natürlich schon die Sondersituation gehabt und haben sie trotz der Preissteigerung eigentlich immer noch, dass wir ein extrem hohes Verhältnis zwischen Strom- und Gaspreis haben oder hatten. Ja. Und das sieht man in anderen europäischen Ländern, auch wenn ich zum Beispiel in den Norden von Europa schaue, sehe ich das nicht so. Das heißt, das ist einfach dieses Verhältnis zwischen Strompreis und Gaspreis hat in der Vergangenheit eigentlich auch immer jede Wärmepumpe kaputt gerechnet. Weil die kann noch so effizient sein, wenn mein Gaspreis einfach extrem günstig ist. Mhm, ja. Dann schaffe ich es gar nicht dagegen, ich schaffe es gar nicht, günstiger zu werden. Und ich glaube, das wäre so auch die Antwort an deinen Vater, dass wenn ich, ne, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber ich würde schon hoffen, dass der Strompreis auf Dauer nicht so stark steigt wie der Gaspreis. Mhm. Okay. Das wäre meine Hoffnung oder meine Bitte auch an die Energiewirtschaft und an die Politik, weil ich glaube, sonst haben wir ganz, ne, sonst, wir wollen ja nicht nur die Wärme elektrifizieren, wir wollen auch die Mobilität elektrifizieren. Das heißt, wir müssen schon schauen, dass der Strompreis, die Stromerzeugung eben sehr effizient und sehr kostengünstig ausgebaut wird. Ist ein Widerspruch wahrscheinlich.
Naja, gut, also in der Ferne, wenn alles Wind und alles PV ist und alles toll gespeichert werden kann und du so null grenzkostenmäßig unterwegs bist, dann geht das Ding ja auch vielleicht auf. Aber wir kommen ja aus so einer fossilen Welt, sind dann lange Jahre jetzt in so einem Übergang mit Verwerfung am Markt und dann noch ein paar Kriegen natürlich dazu, wo es dann schon mal sein kann, dass du so eine Wärmepumpe installiert hast und denkst, Alter, die ziehen mich aber jetzt richtig aus mit den Euronen. Aber jetzt nochmal, also, aber trotzdem, würdest du PV dazustellen, einen Speicher? Und generell habe ich gelesen, dass die Wärmepumpen an sich immer noch auch mit so einem Wasserspeicher, Wärmespeicher daherkommen. Und ich kenne aber eigentlich jetzt immer nur meinen warmen Wasserspeicher an der Gasheizung. Ist das dann dasselbe oder?
Ja, im Prinzip ist das Gleiche. Es ist, glaube ich, also ein Wärmepumpensystem ist eigentlich mit Speicher immer hilfreich. Ja. Weil ich dann einfach die Wärmepumpe von der Leistung ein bisschen kleiner dimensionieren kann, gerade wenn ich an die Trinkwarmwasserbereitung denke, wo ich ja kurzzeitig sehr hohe Leistung benötige, genau wie du es ja auch bei deiner Gastherme hast. Da ist ein Wärmespeicher also immer sinnvoll. Und natürlich gibt es da auch eine Grenze, aber erstmal, wenn ich diesen Speicher größer dimensioniere, habe ich natürlich generell das Potenzial, die Wärmepumpe dann zu betreiben, wenn es vielleicht vom Strompreis oder eben, wenn ich eine eigene PV-Anlage habe, wenn es günstig ist für mich. Ja. Okay. Das heißt, dieser Speicher gibt mir schon ein bisschen Flexibilität. Ja. Ich glaube, die Kombination PV und Wärmepumpe ist in den allermeisten Fällen wirtschaftlicher als ohne, obwohl ich die höheren Investitionen habe. Ja. Was man, glaube ich, schon beachten muss, ist, dass sich das natürlich insbesondere dann lohnt, wenn ich eher im Winter wenig heizen muss. Also das heißt, wenn ich ein modernes Gebäude habe und sozusagen mein Anteil an der Gesamtwärme, die Trinkwarmwasserbereitung, wenn die relativ hoch ist, weil die habe ich natürlich auch im Sommer will ich warmes Wasser haben und da kann ich natürlich dieses Potenzial voll ausschöpfen. Also auch das zeigen viele unserer Simulationen, dass wenn ich das gut aufeinander abstimme mit Speicher und PV, dass ich quasi den Sommer über eine Wärmepumpe fast ohne externen Strombezug betreiben kann.
Okay. Und nochmal so, und was mir jetzt auch noch einfällt, wenn es jetzt gar nichts mehr geht mit der Luft oder ich kriege aus der Umgebung jetzt gar nichts mehr raus, da ist immer noch so ein Tauchsieder drin irgendwie, in der Wärmepumpe, aber in dem
Ja.
Wasserkreislauf, oder?
Also normalerweise hat man immer einen Elektroheizstab als Absicherung dabei, auch ne, wenn die Wärmepumpe vielleicht mal einen Defekt kaputt, hat oder was auch immer. Also der ist immer dabei, der ist super günstig, ne? Der kostet im Grunde nichts und gibt dir so die Sicherheit, auch aber wenn besonders tiefe Temperaturen.
1:1 Verhältnis, dann ist
genau.
Es, wie du eben meinst, dann, ja, das, was du am Anfang meintest. Okay, das ist jetzt dieses Wärmepumpen-Game. Und jetzt würde ich mal gerne ein bisschen rauszoomen sozusagen und mal in diese Netze reingeht. Ne? Also weil ich habe diese Teile, die stehen dann auch im Rum und die können dann Häuser oder Mehrfamilienhäuser auch, kriegen die irgendwie in den Griff oder auch große Industrieanlagen. Aber wenn man jetzt mal so ein Viertel sich anguckt oder so eine Stadt oder wir gehen mal ganz auf das ganz andere Extrem mal auf ein Fernwärmenetz, da kommt der ja auch so ein bisschen her. Ne? Das wie ist es mit diesen Fernwärmenetzen? Wie funktioniert so ein Ding? Ganz banal gesprochen.
Genau, also ganz, ganz banal gesprochen ist ein Fernwärmenetz das Gleiche, was du, eine Heizung im Gebäude, nur in sehr, sehr groß. Also ich habe auch ein Wasser, also Medium, was im Kreis gepumpt wird. Und anstatt einzelner Heizkörper habe ich eben Gebäude, die daran angeschlossen sind. Und irgendwo in meinem Fernwärmenetz habe ich dann auch eine Quelle, sei es fossil oder sei es eine Wärmepumpe, die mir das abgekühlte Wasser wieder erwärmt. Das ist sozusagen wirklich so eine 1:1 Analogie.
Okay. Und gibt es eigentlich viele Fernwärmenetze? Ist das so flächendeckend in Deutschland unterwegs oder gibt es da so Regionen, wo die da früh mit angefangen haben und wo das jetzt sehr ausgebaut ist? Oder wovon hängt das ab?
Also ich sag mal, in den meisten größeren Städten gibt es Fernwärmenetze, weil sich da eben extrem anbietet.
Ja.
Es gibt ja immer so Fern- und Nahwärme wird ja oft unterschieden, wobei...
Wie würdest du das entscheiden? Genau, hätte ich jetzt auch... Muss schon ein bisschen näher dran sein, denke ich dann, an mir, die Erzeugung.
Ja, oder? Rein technisch und auch, wenn man es so, sag ich mal, wissenschaftlich die Definition sich anschaut, gibt es da keinen Unterschied. Also eigentlich gibt es Nahwärme gar nicht. Es gibt nur Fernwärme. Und Fernwärme beschreibt dann eigentlich wirklich, wenn ich mehrere Gebäude verbund mit einer sozusagen nicht in dem Gebäude... Ja. stehenden Wärmequelle versorge.
Sobald ich irgendwie das Haus verlasse, ist es fern. So, ja, dann ist nicht mehr drin, sondern ein.
Genau.
Ja, okay. Ja.
Genau, und es gibt, also wie gesagt, in den großen Städten gibt es fast überall Fernwärmenetze.
Ja.
Man kann es tatsächlich gar nicht, also ich habe zumindest keine genaue Zahl, wie viele Fernwärmenetze es gibt, weil es gibt jetzt irgendwie nicht ein Register. Man kann, es gibt. Man kann sich ein Fernwärmenetz zertifizieren lassen, also den Primärenergiefaktor dann, wenn das ist eben für den zum Beispiel GEG-Nachweis, brauche ich das ja für ein Gebäude, wenn ich ein neues Gebäude anschließe.
Ja.
Und in dieser Zertifizierungsplattform sind so ungefähr, glaube ich, 2600 Fernwärmenetze in Deutschland registriert. Ja. Es wird aber wohl noch mehr, also es gibt definitiv mehr, weil wir teilweise auch schon Netze betrachtet haben, die in dieser Zertifizierungsdatenbank nicht drin sind. Also es wird mehr geben. Also ich schätze mal irgendwas zwischen 3.500 Fernwärmenetzen.
Und Dänemark so ist immer als das Beispiel, die haben das so ganz krass ausgebaut, ne? Das ist immer so das Vorreiterland, oder?
Ja.
Ist so, oder? Die,
ja. Ja, Dänemark, wenn man ganz böse sein wollte, könnte man sagen, Dänemark hat vor 50 Jahren das gemacht, was wir jetzt anfangen. Nämlich vor 50 Jahren hat Dänemark eigentlich gesagt, sie schreiben nationalweit schreiben sie vor, dass die Kommunen eine Wärmeplanung machen.
Ach so, okay, echt, das ist...
Und also das kam auch mit der Ölkrise.
Ja.
Und genau, und dadurch ist sozusagen auch die Wärme oder die Versorgung mit Wärme in kommunaler Hand übergegangen.
Ja.
Das ist im Grunde eine Analogie zu unserem Stadtwerk in Deutschland. Ja. Und genau, da wurden Fernwärme extrem ausgebaut. Und zusätzlich wurden gerade diese solarthermischen Fernwärmenetze in Dänemark extrem noch gefördert. Ne, das ist, also da gibt es ja viele so wirklich große Solarthermieflächen mit großen Speichern. Also das sind wirklich riesige Erdbeckenspeicher. Also das sind künstliche Seen, die gedämmt sind, die sehr groß sind. Genau, und da ist Dänemark definitiv Vorreiter. Okay.
Und dann können wir ja aber genauso böse sagen, dass in Deutschland, dass es in 50 Jahren oder hoffentlich nicht in 50 Jahren, aber in 20 Jahren genauso aussieht wie in Dänemark, nämlich dass wir überall Fernwärmenetze haben und dass wir überall, wir wollen die ja auch mit erneuerbaren Energieerzeugung verbinden, also dass wir auch Solarthermie haben. Weil ich meine, was in Dänemark funktioniert, funktioniert auch in Deutschland, würde ich jetzt denken. Und dann sagt ja, okay, machen wir jetzt wie in Dänemark, nur jetzt schneller, bitte.
Ja.
Ist das ja, so? Also, oder weil ich habe ja die Ahnung, nee, das ist jetzt doch alles komplizierter. Heute müssen wir alles miteinander kombinieren und alles ist noch komplizierter. Aber ist es, kann man ja einfach sagen, ja, machen wir es wie in Dänemark. Fernwärmenetze, überall, let's go.
Also ich glaube, jetzt 1:1 zu übertragen, ist, glaube ich, falsch. Aber ja, ich glaube, eine große Scheibe davon abschneiden kann man sich schon, weil tatsächlich Wärmenetze ja in der Lage sind, auf einen Schlag sehr viele Gebäude zu dekarbonisieren. Ne? Ja. Also wenn ich wieder zurück zu meiner Wärmepumpe gehe, ich muss in jedem Gebäude eine Wärmepumpe installieren oder ich errichte ein Wärmenetz und muss das sozusagen an der Erzeugung nur einmal dekarbonisieren und habe alle angeschlossenen Gebäude damit sozusagen erledigt. Von daher, das hat, glaube ich, schon einen großen Vorteil. Jetzt ist natürlich schon so, dass Dänemark, glaube ich, auch von der Siedlungsstruktur anders ist als Deutschland. Das heißt, gerade im ländlichen Bereich oder in den kleineren Städten hat man vielleicht mehr Platz, auch solche großen Speicher einzubringen als in Deutschland. Mhm. Also 1:1 übertragen würde ich es nicht, aber ich glaube schon, dass Fernwärmenetze, und das ist ja nicht nur jetzt, sage ich mal, eine Meinung, weil ich gerade Fernwärmenetze besonders gut finde, sondern das ist ja auch tatsächlich eine Meinung, die politisch und auch von vielen anderen Experten und Expertinnen geteilt wird, wird eine sehr, sehr große Rolle in der Energiewende spielen.
Ja, aber sie sind halt nicht so einfach zu installieren, von so nachträglich jetzt in so einem schönen, engen Baubestand, irgendwo so in der Innenstadt da, oder? Diese Rohre, die du dann legen musst, oder?
Also das ist halt wirklich der große Nachteil und auch ein großer Kostentreiber von Fernwärmenetzen, dass ich natürlich diese Infrastruktur verlegen muss. Ja. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, also klar, es sind einmal die Kosten. Ich glaube, es sind ja auch die Widerstände, die teilweise aus der eigenen Kommune dann kommen, wo gesagt wird, naja, auf gar keinen Fall reißt du mir jetzt diese Straße auf.
Ja,
und natürlich auch von den Anwohnerinnen und Anwohnern, die sagen, naja, jetzt wieder hier eine Baustelle für ein halbes Jahr. Das wollen wir nicht. Ich glaube, das ist schon sowas, was immer negativ bei Fernwärme mitschwingt im Bau. Mhm. Pragmatisch muss man dazu einfach sagen, irgendwo müssen wir es ja machen. Also irgendwas müssen wir ja machen.
Ja.
Ne? Also, ja. Ich will auch nicht sozusagen überall wie in China vielleicht oder wie man das kennt, ne, dass so jeder so sein einzelnes Gerät vom Fenster hängen hat. Das möchte ich auch nicht. Dann kann ich vielleicht lieber einmal für 6 Monate die Tiefbaustelle hinnehmen. Das ist nicht leicht, da hast du vollkommen recht. Ne? Also es ist schon ein schwieriges Thema mit dem Tiefbau, muss man einfach so sagen.
Ja, genau, Tiefbau ist schwierig. Und sag mal, aber wenn jetzt in Deutschland haben wir die Fernwärmenetze, die wir jetzt haben, da denke ich, da musst du jetzt einfach nur, wenn du dekarbonisieren bist, wenn du Wärmewende machen willst, musst du ja einfach nur die Erzeugung austauschen. Ne? Also was ist das klassischerweise, was da heute dranhängt? Wie wird die Wärme erzeugt? Also Müllverbrennung manchmal so, ne? Oder?
Ja, Müllverbrennung. Ich würde sagen, aber wenn man sagt, wirklich klassisch ist es Gas oder Kohle. Aber als, sozusagen immer als Kraft-Wärme-Kopplung, das heißt immer als Auskopplung aus der Stromproduktion.
Ja. Und ist das dann so einfach technisch jetzt so einfach machbar? Man sagt, wir wollen kein Kohle, kein Gas, wir stellen da jetzt einen Punkt hin. Ist das... Was ist das und geht das eigentlich so technisch jetzt mal so einfach, dass man...
Technisch ja, das geht so einfach.
Und was stellt man dann dahin?
Zum Beispiel auch eine Wärmepumpe.
Ja, also eine
große. Genau, die Finessen liegen dann halt doch schon wieder immer ein bisschen im Detail, weswegen da auch viele, sag ich mal, ein bisschen zögerlich sind. Und da ist tatsächlich auch wieder die hohen Temperaturen spielen ja wieder eine hohe Rolle.
Das Vorlaufthema ist da auch wieder am Start.
Ja. Ja, das heißt aber so die einfache Antwort, der Austausch von einem Energieerzeuger zum nächsten ist einem Fernwärmenetz eigentlich kein großes Problem. Ist natürlich immer eine große Baumaßnahme, das ist immer ein großes Projekt, aber das ist jetzt nichts, was unlösbar wäre,
ja,
bei weitem nicht.
Und also ich habe auch gehört, dass diese Fernwärmenetze, genau wie du gesagt hast, auch im Haus, dass es alles ein bisschen zu heiß ist und nicht, sag ich mal, richtig ausbaldobert ist, dass es bei Fernnetzen, Fernwärme auch so ist, dass sie zum Teil vor 30 Jahren hingeballert sind, eingestellt und dann wurde nie wieder geguckt. So, ne? Und da glaube ich, da machen sie jetzt viel mit so IoT-Sensoren, dass du überhaupt mal messen weißt, was da los ist in deinem Netz. Und das passt zu dem, was du gesagt hast. Da ist, glaube ich, noch viel rauszuholen, wenn man da mal ein bisschen nicht nur mit dem Holzhammer draufhaut, sondern mal mit der Pinzette das versucht zu modellieren, oder?
Ja, vor allen Dingen ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, was du gesagt hast. Da hat nie jemand wieder drauf geguckt. Also, ne, also das wurde einmal eingestellt, das funktioniert. Man muss auch fairerweise sagen, das sage ich auch gar nicht mit bösem Blut, aber wenn früher im Fernwärmenetz irgendein Kunde angerufen hat und gesagt, hier ist es ein bisschen kalt, da wurde nicht rausgefahren und erstmal geguckt, naja, warum ist es denn da wirklich kalt? Ist es denn da wirklich kalt? Sondern da wurde die Temperatur ein bisschen höher gedreht.
Und auch alle hatten es dann ein bisschen wärmer.
Dann hatten es alle ein bisschen wärmer. Und das ist ja tatsächlich genau der Effekt, warum man auch in bestehenden Fernwärmenetzen gerade mit Temperaturen von über 120 Grad fährt, weil sich die Temperatur im Fernwärmenetz immer nach dem schlechtesten Verbraucher richtet. Aber diese Verbraucher hat man sich eigentlich in der Vergangenheit nicht wirklich genau angeguckt. Und das ist, glaube ich, was sich extrem wandeln muss und wo ein extrem hohes Effizienzpotenzial einfach noch liegt in Fernwärmenetzen, wenn man wirklich mal anfängt, sich die Verbraucher anzuschauen und diese Verbraucher zu optimieren.
Mhm. Aber es gibt jetzt auch Wärmenetze, die mit geringeren Vorlauftemperaturen klarkommen. Also wenn ich jetzt da so ein Ding hinstelle, eine große Wärmepumpe, die schafft jetzt nicht so die Megatemperatur, weiß ich nicht, wie früher, wenn da in der Kohle durchgeballert wurde, ist ja ein bisschen niedriger. Aber man kriegt das schon hin. Oder muss man da das ganze Netz noch wieder rausreißen und irgendwie anders dämmen oder muss.
Aber also erstmal gibt es natürlich große Wärmepumpen, die auch 120, 130 Grad leisten können. Okay. Die gibt es auch schon. Und die können auch errichtet werden. Ja. Irgendwo ist natürlich dann eine physikalische Grenze, dass ich schauen muss, wo kriege ich meine kalte Seite her. Ne? Ja, da funktioniert dann irgendwann die Luft natürlich nicht mehr, weil ich da einfach eine viel zu hohe Differenz zwischen habe. Das heißt, da muss ich irgendwie zum Beispiel industrielle Abwärme, die ganzjährig auf 30, 35 Grad, da haben wir solche Fälle, Rechenzentren, ein ganz großes Thema, die Abwärme aus Rechenzentren, die muss ich dann nutzen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wenn ich natürlich eine Wärmepumpe in mein Fernwärmenetz einsetze, habe ich ein Interesse daran, die Temperatur in meinem Netz so gering wie möglich zu gestalten, weil dann natürlich die Effizienz steigt.
Ja, und das kann ich auch. Also oder was, wenn ich das möchte, was sind denn da meine Stellgrößen? Ich fahre jetzt die Temperatur runter, aber was kann ich da machen mit dem Netz, damit das, ich würde jetzt denken, ja, dann muss es besser einpacken noch. Keine Ahnung, muss doch die Straße aufreißen, vielleicht andere Rohre, die besser, muss es austauschen dann oder muss ich es nicht? Weil es wäre so cool, wenn du einfach nur die Quelle ändern musst und sagst, okay, ich habe jetzt schon mal einen ganzen Stadtteil, eine ganze Stadt habe ich schon mal mit grüner Wärme versorgt.
Also die Rohre an sich müssen in der Regel eigentlich gar nicht angefasst werden, weil gerade in dicht besiedelten Gebieten sind die Wärmeverluste von Fernwärmenetzen wirklich im Bereich, wo man sagt, da kann man mit leben. Ja. Sondern was man wirklich, wirklich machen muss, ist, sich die Verbraucher anzuschauen, zu schauen, brauche ich überall diese hohen Temperaturen? Und dann, wie hoch ist die Temperatur, die zurückkommt? Weil ich kann in meinem Fernwärmenetz, das kann man sich ja irgendwie auch vorstellen, ich kann nicht beliebig viel Wasser da durchschieben. Irgendwann ist da einfach eine Grenze, wo ich sage, das ist mein maximaler Volumenstrom, den ich durchschieben kann. Ja. Das heißt, ich habe diese beiden Stellgrößen eigentlich, um die Leistung in einem Netz zu erhöhen. Ich kann mehr Volumenstrom durchschieben oder ich kann die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf erhöhen. Das heißt, wenn ich die Vorlauftemperatur absenke, kriegen erstmal alle, wenn ich alles andere lasse, kriegen alle Annehmer in meinem Fernwärmenetz weniger Leistung. Ja. Das ist nicht gut, weil dann wird es wirklich kalt. Ja. Das heißt, ich muss entweder den Volumenstrom erhöhen, da bin ich aber auch begrenzt.
Ist das denn auch der Druck? Ist das Volumen mehr Volumen als mehr Druck? Ne? Und dann ist ja immer eine Grenze da, weil irgendwann macht es. Ja.
Okay. Irgendwann macht es Peng, genau. Ja. Das heißt, ich muss eigentlich schauen, dass die Rücklauftemperatur, die aus meinem Gebäude zurückkommt, möglichst gering ist. Und da gibt es natürlich auch Anschlussbedingungen. Also jedes Fernwärmenetz hat eigentlich technische Anschlussbedingungen, wo auch vorgeschrieben wird, du musst mit dieser und dieser Temperatur zurückkommen. Ja. Aber da sind wir wieder beim gleichen Thema. Das wurde in der Vergangenheit eigentlich wenig kontrolliert. Vielleicht bei den allergrößten Verbrauchern, da wurde das mal kontrolliert, aber in der Summe wurde es nicht kontrolliert. und auch nicht versucht zu verbessern. Und ich glaube, das ist ein Hebel, der dann wirklich immer mit Austausch der Quelle muss geschaut werden. Ich muss meine Vor- und Rücklauftemperaturen in meinem Wärmenetz senken.
Ja. Und das würdet ihr zum Beispiel auch mit eurem digitalen Zwilling, jetzt benutze ich das Wort mal, könnt ihr sowas modellieren oder ausrechnen?
Ja. Genau, also was wir natürlich, also was wir nicht, fängt man nicht an, was man nicht kann, sondern was wir können, ist ganz genau zeigen, was sind die Effekte, wenn ich es schaffe, meine Vor- und Rücklauftemperatur zu senken, ist dann meine Versorgungssicherheit in meinem Netz noch gewährleistet? Oder wo habe ich vielleicht Engpässe? Ja. Das können wir genau mit unserem Tool zeigen. Was wir natürlich nicht machen können, ist, wir können nicht in das reale Gebäude reinschauen und sagen, du musst einfach nur einmal an diesen Regler drehen und dann ist deine Rücklauftemperatur wirklich niedriger. Das heißt, das ist sozusagen der Schritt, den wir auch im Vorgespräch schon mal kurz angesprochen haben. Ne? Der Blick muss eigentlich nicht an der Gebäudegrenze enden für den Fernwärmeversorger, sondern wir müssen eigentlich es wagen, diesen Schritt reinzugehen und da auch wirklich, ja, sei es durch Digitalisierung ein großer Hebel, aber sei es auch, glaube ich, einfach durch Energieberatung dahin zu gehen und sagen, ich kann dir eben dein System optimieren, damit mein System auch laufen kann.
Das heißt, wenn ich jetzt mal eure Kunden sind, ist es vielleicht so ein Fernwärmenetzbetreiber, ne? Kann ja sein, nicht, oder?
Definitiv.
So. Und das ist ja oft ein Stadtwerk. Jetzt sagt ein Stadtwerk, hey, ich will da ran, ich will es dekarbonisieren. So, und jetzt weiß ich kann die Quelle irgendwie austauschen, aber dann passiert ein bisschen was, ne? Dann muss ich ein bisschen ausrechnen, wie das dann ausgeht, sage ich mal. Und dann, wie hätten Sie das jetzt gemacht ohne euch? Hätten Sie es gar nicht gemacht? Gab es gar keine Möglichkeit, das zu modellieren, ob das geht und wie das geht?
Ja, es gab natürlich, es gibt auch andere Netzberechnungsprogramme, die grundsätzlich darstellen können, was passiert, wenn ich meine Temperaturen und meine Volumenströme im Netz ändere. Ja. Ich glaube, was bei uns schon die Besonderheit ist, dass wir erkannt haben, dass eine reine Netzberechnung nicht mehr reicht, sondern dass wir wirklich im Modell dieses Gebäude als integralen Bestandteil des Systems abbilden. Und ich glaube, das ist schon etwas, was in der Komplexität wenige machen.
Das heißt, ihr seid in eurem Modell, wenn ich es richtig verstehe, schon diesen Schritt ins Gebäude, den habt ihr schon gemacht.
Ja.
So, jetzt sagst du aber, trotzdem müssten wir aber in real eigentlich auch in die Gebäude rein. Also wenn das Stadtwerk jetzt mit eurer Software gerechnet hat und sagt, müsste passen, ich weiß es jetzt, warum muss es dann nochmal rein? Weil, also wäre cool, wenn man das nicht müsste, irgendwie, ne?
Das wäre der Idealfall. Also Schritt 1 wäre natürlich, dass wir alle Gebäude digitalisieren. Das machen wir teilweise auch in unseren Projekten, also zum Beispiel hier in Aachen zusammen mit den Stadtwerken. Ja. Also die Stadtwerke digitalisieren jede Fernwärmeübergabestation und wir binden das sozusagen wieder in unser Tool ein und können dann.
Entstehen dann Daten so und dann.
Genau. Ja, okay. Genau. Das Problem ist aber, dass natürlich bei weitem nicht jedes Fernwärmenetz so digitalisiert ist. Ne, sondern wir haben viele noch analoge, beziehungsweise, dass die Zähler analog abgelesen werden. Jetzt gibt es ja die Verordnung, dass das auch fernauslesbar bis 2024, glaube ich, geschehen muss. Das heißt, da ist Bewegung drin, aber der Betrieb der Fernwärmenetze, gerade im Gebäude, der ist oft eine Blackbox. Das heißt, wir wissen gar nicht, was da im Gebäude im Detail passiert.
Okay, aber das müsstest du aber machen. Also eigentlich müsstest du überall jeden Netzabschnitt digitalisieren bis zum Verbraucher und dann erst kannst du mit eurem digitalen Zwilling das wirklich bis aufs Feinste ausrechnen.
Naja, was wir natürlich vorher machen können ist, sag ich mal, ein Stadtwerk, wenn die wissen, wir haben irgendwie ein Problem mit unserer Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, du hast gerade gesagt, die konnten vorher gar nichts machen, das stimmt natürlich nicht. Die wussten natürlich auch, wo ihre schwarzen Schafe sind.
Ja. Ja.
Und was wir zumindest schon im ersten Schritt sehr, sehr schnell darstellen können, ist zu zeigen, ja, reicht es denn, wenn ihr die 10 schwarzen Schafe, nenne ich das mal so ein bisschen despektierlich, wenn ihr die optimiert, erreicht ihr dann schon euer Ziel, wo ihr hin wolltet. Und das können wir sehr schnell darstellen, weil da können wir einfach sagen, naja, dann sagen wir einfach, das Gebäude funktioniert jetzt perfekt. Ja. Das heißt, das ist das, was wir sehr schnell machen können. Was wir auch machen können, ist, wir können natürlich auch erstmal diese schwarzen Schafe identifizieren. Und da sozusagen auch müssen wir nicht immer ganz hoch aufgelöste Messdaten haben, sondern da können wir auch in unserem Modell sozusagen von jährlichen Werten wieder auf einen dynamischen Verlauf kommen und dann zu sagen, ja, das ist wahrscheinlich ein Gebäude, das solltet ihr euch mal genauer anschauen. Das heißt, diese Hinweise zu geben, wo muss ich denn in meinem Netz überhaupt hinschauen? Und mit Hilfe des Modells und den Ergebnissen des Modells, den Betrieb, der vorher vielleicht eine Blackbox war, ein bisschen besser zu verstehen, das können wir auch schon jetzt. Ich glaube, diesen Traum zu sagen, wir haben alles digitalisiert und wir können jetzt eigentlich remote jedes Gebäude anklicken und sagen, ja, hier stellen wir jetzt diesen Sollwert ein. Da braucht es einfach wirklich eine konsequente Digitalisierung, die es so in den Fernwärmenetzen flächendeckend noch nicht gibt.
Ja, aber wir gehen damit große Schritte hin.
Ja, definitiv.
Mhm. Okay, gut. Jetzt haben wir die Wärmepumpe in den Häusern, also so besprochen. Jetzt haben wir dieses Fernwärmenetz. Was wird dekarbonisieren und was wird umbauen? Okay, aber jetzt hast du noch eben das Stichwort gebracht, so kommunale Wärmeplanung. Ne? Da gucke ich mir so eine ganze Stadt an im Grunde und es ist so ein bisschen wie bei Monopoly. Hier die Schlossstraße, da mache ich Wärmepumpen. Hier hinten bei Überlos, da kommt dann irgendwie die Fernwärme an. Dann gibt es vielleicht doch mal so eine quartiersnahen Netz. Weißt du nicht, gibt es das dann auch immer noch, dass ich denke, ja, es gibt, also ich gedanklich kombiniere ich jetzt Fernwärme, geht in gewisse Teile rein, gewisse Gebäude haben halt Wärmepumpen, vielleicht Industriegebäude haben auch größere Wärmepumpen. Aber vielleicht gibt es auch ein Quartier, was für sich autark ist. Hört man ja auch immer so, ey, wie Neubaugebiet, weißt du, kann sie auch quasi theoretisch abkoppeln von dem Ganzen und könnte autark laufen. Könnte ich sowas auch in euer digitalen Zwilling mit reinbringen und sagen, ich will das jetzt für die ganze Stadt ausbalancieren, so, dass ich 17.000 Wärmepumpen, 23 Quartiere, Fernwärme, alles zusammen.
Ich glaube, dass wir immer mehr dahin kommen. Wir sehen auch das Interesse daran, dass wir sagen, dass unsere Kunden sagen, na, wir wollen eigentlich nicht nur Fernwärmenetze haben, sondern wir brauchen auch diese ganzen anderen Themen, die du gerade beschrieben hast. Ich glaube, dass wir da technisch auch sehr gut aufgestellt sind. Und da kann ich aber sagen, wir tasten uns gerade an das Thema ran. Also wir sehen da durchaus das Potenzial unseres Tools, auch in der kommunalen Wärmeplanung hilfreich zu sein.
Okay. Gut, was habe ich mir jetzt noch so notiert? Bei mir taucht immer noch auf, oft ist immer auch so Kältenetz. Noch ein Kältenetz kombinieren. Macht das Sinn irgendwie, dass man irgendwie Wärme- und Kältenetze in einem Gesamtsystem betrachtet?
Ja, da gibt es ja so zwei Aspekte wieder oder zwei Technologien, die gerade viel beworben werden. Das ist einmal wirklich ein Kältenetz, wo man sagt, ja, da, wo ich besonders viele Immobilien habe, die vielleicht sogar ganzjährig Kühlung benötigen, da lohnt sich natürlich auch, da, ne, wenn ich ein Wärmenetz machen kann, kann ich auch ein
Kältenetz machen. Dann stelle ich halt einen Kühlschrank irgendwo hin, großen, und dann verteile ich das halt.
Genau, und das ist sogar sozusagen die Kombination. Gerade ganzjährig ist natürlich extrem praktisch, weil dann kann ich sozusagen, ne, an der einen Seite das Kältenetz, an der kalten Seite von meiner Wärmepumpe mache ich das Kältenetz, an der warmen Seite mache ich das Fernwärmenetz und dann habe ich sozusagen eine perfekte Synergie mit meiner Wärmepumpe geschaffen.
Ach so, und, ja, genau, das ist eigentlich der perfekte Gegenspieler, so Yin-Yang-mäßig, ne?
Genau. Und, ja. Und in klein, oder häufiger in klein wird das tatsächlich auch schon in, Begriff hast du bestimmt schon mal gehört, kalten Wärmenetzen.
Wärmen, also, ja.
Genau, bisschen absurd.
Ja.
Und was im Grunde
das ist das dann genau, oder?
Ja, das ist tatsächlich eine Infrastruktur, die primär auch zum Heizen genutzt wird. Und was wir da aber machen ist, wir verteilen im Grunde nur die Quellenergie. Wir haben in jedem Gebäude dann tatsächlich noch eine eigene Wärmepumpe drinstehen, die für jedes Gebäude die Temperatur individuell anhebt.
Ach so.
Und
macht das für einen Sinn?
Ja, also das hat ganz viele Vorteile, ist natürlich besonders da interessant, wo meine Liniendichten vielleicht, also meine Wärmeabnahmen vielleicht nicht so hoch sind. Also gerade im Neubau.
Ja.
Es macht nämlich wir haben mehrere Gründe, warum das Sinn macht. Zum einen, meine Investition in die Infrastruktur ist deutlich geringer, weil ich muss mein Rohr eigentlich nicht mehr dämmen, weil wenn ich das irgendwie bei einer Temperatur verteile, die irgendwo im Bereich der Bodentemperatur ist, dann habe ich eigentlich auch keine Wärmeverluste. Im Gegenteil, vielleicht kann ich sogar aus der Erdwärme in meinem Netz sogar noch Gewinne generieren. Dann macht es natürlich auch Sinn, weil ich für zu jedem Zeitpunkt in meinem Gebäude nur die Temperatur bereitstellen muss, die ich wirklich benötige. Also, ne, so als Beispiel, so, Neubau, ja. Ich habe in meiner Heizperiode brauche ich eigentlich nur 35 Grad Celsius für meine Fußbodenheizung und einmal in eine Stunde am Tag brauche ich 55 Grad, um meinen Trinkwarmwasserspeicher zu beladen. Das heißt, ich habe wirklich nur eine Stunde, die meine Wärmepumpe diese 55 Grad zur Verfügung stellen muss. Den Rest der Zeit kann meine Wärmepumpe sehr, sehr effizient bei 35 Grad Celsius laufen. Ich kann natürlich auch diese Quelle, ich brauche ja trotzdem irgendwie eine Quelle, die kann ich gemeinsam einmal erschließen für mein ganzes Gebiet, ja. Und kann dadurch auch sozusagen Investitionen natürlich sparen, weil ich sie nicht auf die Gleichzeitigkeit 1 auslegen muss, sondern ich habe ja, wenn ich 200 Gebäude habe, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass genau zum gleichen Zeitpunkt alle 200 Gebäude die Wärme abrufen. Das heißt, ich kann meine Quelle für diese 200 Gebäude auch kleiner dimensionieren. Und das sind alles so Effekte, die gerade im Neubau in den letzten Jahren einfach extrem dazu geführt haben, dass diese kalten Wärmenetze sehr, sehr populär geworden sind in so Neubauquartieren.
Da kommt dann also, wenn ich es nochmal für mich zusammenfasse, quasi kaltes Zeugs durch die Fernwärme an und ich... Und jeder hat noch seine eigene Wärmepumpe und das ist dann so dein Thermostat, wo du sagst, ja, für meine Bude mache ich es jetzt nochmal so. Ich denke dann aber du kaufst ja schon doppelt, oder? Also du hast dann meinetwegen eine Großwärmepumpe in der Quelle und die ganzen kleinen noch rumstehen. Das ist doch dann doppelte Kohle, die du da raus.
Im Idealfall entfällt ja die Großwärmepumpe. Das ist ja der Trick dabei. Sondern ich erschließe die Quelle und verteile eigentlich nur die Quelle durch ungedämmte
Bohre. Ach so, du hast nur eine Mega-Geothermie-Bohrung und die verteilst du dann. Und dann hast du, okay.
Ja, zum Beispiel.
Das überall, das hört sich jetzt auch ein bisschen fancy an, dass das vielleicht oder so technologisch vielleicht ein bisschen anspruchsvoller ist, oder ist das falsch?
Ich sag mal, von der Technik her ist es natürlich ein bisschen anspruchsvoller, weil ich überall diese dezentralen Wärmepumpen habe, die natürlich... Ja. sich anders verhalten als eine normale Wärmeübergabestation. Aber das ist eigentlich, sag ich mal, vom Aufbau ist das sehr, sehr vergleichbar. Und wie gesagt, der Rohrleitungsbau, was ja immer sonst eine große Investition und ein großes Asset auch ist, der ist da viel, viel günstiger, weil ich sozusagen PE-Rohre, die kenne ich aus dem Abwasserbereich, aus dem Trinkwasserbereich, die sind günstig, die sind auch einfach zu verlegen. Das halt, da hat man also eigentlich in der Technik des Fernwärmenetzes an sich Vorteile.
Aber könnte man auch ein bestehendes Fernwärmenetz, wo Kohleverfeuerung ist, sagen, ja, Kohle schmeißt du weg, bohrst ein Loch und jetzt machst du die kalte Wärme, lässt sie jetzt fließen und dann holen sie sich alle Wärmepumpen. Kann man das wäre ja so nice, wenn du sagst, ja gut, ich muss gar nichts Großes bauen, nur noch 2-3 Löcher, okay.
Funktioniert leider nicht. Nee, funktioniert leider nicht. Da ist wieder dieses Problem mit, was wir gerade hatten, Volumenstrom und Temperaturdifferenz. Ja. Also eine Wärmepumpe, diese kalte Seite, dieser Kühlschrank, die Innenseite, die macht eine Temperaturdifferenz vielleicht von 4-6 Kelvin. Ja. Und dafür sind die bestehenden Fernwärmenetze einfach nicht ausgelegt. Die brauchen höhere Temperaturdifferenz, sonst würde mein Volumenstrom viel zu hoch. Ja. Und dann würde der Druck steigen und das kann ich eben in den meisten bestehenden Fernwärmenetzen nicht abbilden.
Okay, schade.
Aber was es gibt, vielleicht nur da zur Ergänzung, diese schwarzen Schafe wieder rauspicken. Ne? Ja. Zu sagen, die schwarzen Schafe, da setze ich noch eine Wärmepumpe hinter, die mit auch diesen hohen Temperaturen aus dem Fernwärmenetz arbeiten kann, um mein Fernwärmenetz allgemein zu entlasten. Das kann wieder funktionieren, sozusagen da zusätzlich einen Energieerzeuger in diese schwarzen Schafe zu installieren. Das ist also das, was sozusagen auch gemacht wird, um das gesamte System eben mit der Temperatur niedriger zu bekommen und zu optimieren.
Okay. Gut, jetzt ich gehe wieder in meinen Katalog. Also wir haben es viel über Technik bislang unterhalten. Ich habe ja auch so Stichwörter, ja, so wie haben sich diese Netz überhaupt entwickelt in Deutschland, das haben wir eben da schon mal so ein bisschen besprochen. Gab es da eigentlich so einen Hype mal, als diese ganzen Fernwärmenetze entstanden sind? Sind die schon alle recht alt eigentlich auch, die da jetzt so unterwegs sind? Oder wurden auch in der Vergangenheit wieder neue?
Also die bestehenden Fernwärmenetzen in den großen Städten, die sind relativ alt. Ja. Also die sind dann eben auch entstanden, wo zum Beispiel große Kraftwerkskapazitäten entstanden sind, zum Beispiel im Ruhrgebiet. Ja. Die werden kontinuierlich ausgebaut, aber dass sehr große Fernwärmesysteme komplett neu gebaut werden, ist aktuell noch eher selten. Also es gibt vielleicht so ein wirklich gerade extrem schönes Projektbeispiel, was mir tierisch Spaß macht als Projekt gerade ist. Das ist eine Gemeinde in Niedersachsen, die ist nicht ganz so groß, hat 9000 Einwohner, glaube ich. Mhm. Und da sagt ein Landwirt einfach, ich sehe das Potenzial, fast die ganze Stadt mit Fernwärme zu versorgen, aus einer Biogasanlage.
Ja.
Und da wird das gerade einfach gemacht. Also da wird einfach der hat schon ein kleines Fernwärmenetz und er erweitert das jetzt wirklich auf die gesamte Gemeinde. Und das finde ich schon, das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Wir machen das jetzt einfach mal. Ne? Also wir buddeln jetzt auf und wir legen jetzt die Fernwärmerohre da rein und ab geht's. Das ist schon cool, aber selten.
Ja. Also da fällt mir dann immer wieder ein, das ist bestimmt so ein schlauer Bauer, der knallt dich da an seine Biomasse-Fernwärme dran und dann bist du ja ihm ausgeliefert. Ne? So Thema wieder so, gibt es ja auch diesen Anschlusszwang irgendwie oder nicht? Oder machen die das irgendwie intelligenter mit den 9000 Leuten, dass sie sich auch gut dabei fühlen?
Na, ich glaube, also einen Anschlusszwang gibt es da nicht, nee. Sondern da entscheidet sich schon jeder freiwillig und das muss natürlich auch nicht jeder mitmachen. Ich würde das gerade in so einer Gemeinde eher ganz, ganz anders sehen. Also ich glaube, das ist jemand, der schon seit wahrscheinlich Generationen in dem Dorf verwurzelt ist oder in der Gemeinde, der läuft nicht weg. Ne? Also der will gar nicht weg, sondern ich gebe eigentlich eher eine Grundversorgung vielleicht von einem Großkonzern, der völlig anonym ist, zu jemandem, den ich kenne und dem ich vertraue. Also ich würde das gar nicht so da diesen Anschlusszwang oder sowas, oder ist ja kein Anschlusszwang, aber diesen Anschluss würde ich in dem Fall gar nicht negativ sehen.
Okay. Und wie helft ihr helft jetzt da in dem Fall dem Landwirt, das jetzt mit eurer Software unterstützt? Ist das das, was ihr im Projekt da macht?
Genau, also da bauen wir gerade den Digital Twin sozusagen auf. Ja. Da geht es dann auch erstmal um die Fragestellung, wo müssen denn überhaupt das Leitung hin? Wie können die Leitungen verlaufen? Mhm. Was sind das dann natürlich auch für Investitionen, die sich dann hinterherziehen? Das sind so Fragestellungen, die wir zusammen mit ihm da beantworten wollen. Ja.
Und kohlemäßig, über was reden wir da? Sind das Millionenbeträge? Ja. Muss man so richtig. Was treibt die Kosten da am meisten? Einfach die Handwerker, die den Boden aufreißen und wieder zumachen, oder irgendwelche Teile, die besonders?
Na, wir haben ja in so einem Fernwärmenetz im Grunde zwei Kostenpositionen, die besonders groß sind. Das ist einmal der Rohrleitungsbau an sich.
Ja, also ein Meter Rohr in die Erde ist einfach
was. Genau. Ja. Und der Tiefbau. Ne, also das, was sozusagen einmal aushöhlen und wieder verfüllen und die Decke oben wieder schließen. Und
womit also muss man da so rechnen? Habt ihr da so eine Hausnummer?
Ja, das ist tatsächlich, also gerade in ich sag mal, wenn es ein wenn grüne Wiese, ne, also Neubaugebiet, da ist das, sag ich mal, im Rahmen, da würde ich sagen, im Schnitt kann man sagen, ein Meter kostet da Fernwärme jetzt wirklich, also nicht kalte Nahwärme, Fernwärme mit warmen Rohren kostet wahrscheinlich unter 500 Euro. Mhm. Wenn ich jetzt in eine bestehende Stadt reingehe, da gibt es auch so Studien vom AGFW, also von dem größten Fernwärmeverband in Deutschland, da geht das von bis, ne? Da geht das von 300 Euro bis 4.000 Euro
pro Meter. Ja, und dann bist du einen Meter weiter mit deinem.
Und das ist natürlich, wenn man sich so die Kostenstruktur dann auch anschaut, dann kann man eigentlich sagen, dass über 60% davon nicht das Rohr sind, sondern einfach nur das Loch buddeln und wieder zumachen.
Ja.
Und im Worst Case, da gibt es auch Untersuchungen, im Worst Case vom AGFW sind das 90%, sind einfach die Asphaltdecke oder was auch immer wieder herstellen. Und das ist natürlich schon, das ist ein wahnsinniger Kostentreiber. Und da reden wir eben ja tatsächlich von Millioneninvestitionen.
Und da gibt es auch nicht so Technologien, so Tunnelbohrmaschinen, die das irgendwie machen, ohne dass man das aufreißt, die das durchschießen, keine Ahnung.
Doch, gibt's. Aber das ist natürlich, es gibt auch so Spülbohrverfahren, die man auch aus anderen Bereichen kennt. Aber das ist natürlich immer auf eine gewisse Länge begrenzt und tatsächlich meistens dann auch teurer, als wenn man es aufreißen würde.
Ja.
Also es ist ja nicht so der Kostentreiber. Und das ist ja auch ein starres System, so ein Rohr. Das heißt, ich kann da nicht irgendwie durch meine ganzen verwinkelten Straßen da einfach nur mit einer Öffnung durch. Ich glaube, es gibt schon noch Bestrebungen, das alles effizienter zu machen, auch alte Fernwärmerohre minimalinvasiv sozusagen zu sanieren. Aber dieses Tiefbauthema, das ist immer ein Thema, was bei der Fernwärme immer mit bleiben wird.
Und Gasleitung könnte man jetzt nicht benutzen, ne? Wo man sagt, ja, Gas brauchen wir nicht mehr, die benutzen wir dann dafür.
Ja, sind zum einen von der Dimensionierung, also vom Durchmesser, einfach viel zu klein. Ja. Und es fehlt ja auch eine Leitung. Ne? Bei Fernwärme brauchen wir mal Vor- und Rücklauf.
One-Way-Ticket.
Genau, und bei der Gas ist es der One-Way.
Ja, okay, auch gecheckt mal. Okay, und wenn ihr das jetzt so plant da mit dem Landwirt, ne, hat er denn so eine Oberfläche und sieht so sein, ja, so wie bei SimCity, ja, jetzt baue ich da meine Biomasseanlage, jetzt lege ich die Leitung da rein und da wohnt Kalle und da hinten wohnt Petra und da ist das wirklich so eine Oberfläche, wo ich dann sehe und ich droppe dann da so eine Leitung rein und dann rechnet das Tool?
Genau, also was ja. Er dann sozusagen von uns bekommt, ist so eine Web-Oberfläche, wo er die Gemeinde sieht, die einzelnen Gebäude sieht, die sind dann auch eingefärbt, damit habe ich schon einen Vertrag unterschrieben, haben die vielleicht ein Interesse, das heißt, er kann das auch so ein bisschen so als Akquise-Tool nutzen. Und am Ende kann er dann tatsächlich auch auf den Knopf drücken und sagen, dimensionier mir dieses Netz. Und dann bekommt er so ein Report von uns als PDF, wo dann sozusagen alle Parameter für die Dimensionierung drinstehen.
Das, was steht da dann so drin? Dimensionierung heißt also so dickes Rohr. Oder
Rohr,
so,
genau. Rohr von Timo zu Peter ist 300 Meter lang und DN 300 oder was auch immer.
Und macht ihr das nur technisch oder habt ihr auch mit Euros? Rechnet ihr auch Euros da rein oder ist das oder macht ihr jetzt so wirklich die technische Optimierung? Oder kann man auch sagen, ja, und
das Nee, wir haben die wirtschaftliche Komponente, die muss immer dabei sein. Ne? Also wir haben sozusagen, was ja dahinter liegt, ist ja, dass wir alle unsere Daten, die wir auch zeigen und die wir auch verarbeiten, immer in einer Datenbank speichern. Das heißt, ein Rohr ist irgendwie so ein Eintrag in unserer Datenbank und diesem Rohr kann ich dann wiederum Preise für den Tiefbau und für die Rohrkosten zuordnen und dann kann ich mir das nachher über unser Tool leicht zusammenrechnen, wie viel es dann insgesamt kosten würde mit den angenommenen Kosten.
Also wirtschaftlich und technische Betrachtung.
Ja, definitiv. Also das ist auch nicht nur in der Investition, sondern nachher auch, wenn wir den Betrieb simulieren. Ne? Da müssen wir auch sagen, was hat denn Vorteile, wenn ich Erzeuger A oder Erzeuger B zu diesem Zeitpunkt laufen lasse? Also diese Wirtschaftlichkeit, die müssen wir immer mit betrachten.
Und wie kommen die Kunden jetzt auf euch zu? Jetzt kommt so ein Landwirt, weil er da so eine Vision hat für seine 9000 Nachbarn. Kommt jetzt aber auch viel über diese kommunale Wärmeplanung eigentlich bei euch rein? Oder merkt ihr das noch nicht so? Oder welche Rolle spielt das so? Das ist ja noch relativ neu, ne? Ein paar Bundesländer sind ein bisschen weiter vorne. Das ist ja auch nur die Planung, aber gut, könnte man ja auch so einen Zwilling schon nehmen. Merkt ihr da schon was, dass Kommunen oder Stadtwerk auf euch zukommen? Hier, wir wollen gerne diese Planung machen und das mit eurem Tool ein bisschen die Szenarien da rechnen.
Genau, also da hatte ich ja schon gesagt, ne? Da gibt es tatsächlich dieses Kundeninteresse, wo wir auch gesagt haben, wo wir gemerkt haben, dass einige Kunden, auch bestehende Kunden, schon gefragt haben, könnt ihr das eigentlich auch? Und wo wir sagen, ja, das ist jetzt.
Achso,
da müssen wir auf jeden Fall reinschauen. Ne? Da müssen wir auf jeden Fall gucken. Technisch haben wir dafür eine echt gute Grundlage. Man muss dazu fairerweise sagen, ohne ein Tool geht kommunale Wärmeplanung nicht. Das heißt, auch gerade im Bereich der kommunalen Wärmeplanung sind wir natürlich nicht alleine unterwegs.
Ja.
Man muss aber auch sagen, eine kommunale Wärmeplanung ist ja technisch, aber eine kommunale Wärmeplanung ist ja vor allen Dingen Kommunikation. Also ganz viel mit ganz vielen Beteiligten sprechen, wo könnte was gehen und wo seht ihr was und was ist hier gut und hier kenne ich doch jemanden, der hat Abwärme, ja, dann lass uns die nutzen. Also das ist eine Komponente, wo Tools helfen, aber die bei einer kommunalen Wärmeplanung, also diese ganzen Schnittstellen auch zu Bürgerinnen und Bürgern, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Aspekt dieser
kommunalen Wärmeplanung. Ja, ist, glaube ich, auch mega wichtig, aber das ist ja wirklich so, dass du kannst ja durch deinen Ort gehen oder durch dein Quartier und du hast dann Leute, die brauchen Kälte, Leute, die brauchen Wärme zu unterschiedlichen Zeiten. Ne? Da kann man ja, das ist ja jedem einleuchtend, dass wenn er sagt, ja, wenn da hinten die Schule nicht mehr ist und aber hier, da gibt es ja immer so Komplementärbeziehungen, ne? Wärme, Energie und man hat immer früher aber auch immer häufig gedacht, ja, aber das geht ja jetzt nicht, dass der mir dann seine Energie gibt oder seine Wärme, wenn er sie nicht braucht. Das ist ja, wird ja irgendwie von keine Ahnung wo gesteuert, ne? Aber ich finde, da kannst du ja viel möglich machen und viel Effizienzen heben, aber die Leute müssen halt anders miteinander reden, ne? Und jemand muss den Dialog anstoßen und du kannst viel schaffen, aber kannst auch viel zertreten. Also ist schon so ein bisschen shaky das Ganze. Und ein anderer Aspekt, ich lese noch hier so ein Buch über so Klimaschäden jetzt auch, ne? Es ist halt auch gut, wenn das alles so verteilt ist, ne? Wenn es halt irgendwie wie im Ahrtal oder irgendwo, wenn jetzt wirklich mal Extremwetterereignisse hier und da kommen und das säuft halt irgendwas ab oder, ne? Dass dann nicht alles vielleicht von so einer Fernwärmequelle abhängig ist, sondern dass die auch untereinander irgendwie noch was machen können, ne? So, das finde ich auch relativ einleuchtend, dass du so eine dezentrale Wärme-Energiestruktur brauchst, auch weil ja das Klima halt irgendwie sich verändern wird hier und du ja, du hast einfach extreme Wetterereignisse, die dir das alles auch mal zerschießen können. Und dann ist es gut, wenn das nicht gleich alles von ja, lahm liegt.
Ja, ich glaube, also klar, extreme Wetterereignisse sind ja alle Infrastrukturen von betroffen. Das ist jetzt nicht die Fernwärme, das ist kein alleiniges Problem der Fernwärme. Ne?
Es raucht jetzt dein Kohlekraftwerk ab bei der Fernwärme, dann ist halt aus, ne? Wenn du oder wenn du das auch auf eine große Wärmepumpe machst und die steht dann, der Fluss geht drüber und die ist halt irgendwie hin, dann ist halt, dann haben halt ein paar hundert Leute keine Wärme. Wenn das aber jetzt so ein bisschen dezentral noch gemixt ist und du.
Ja, aber ich glaube, da ist auch die Rolle der Stadtwerke ist da, glaube ich, extrem wichtig, weil die natürlich auch aus der Vergangenheit, das Problem ist ja auch nicht nur extreme Wetterereignisse oder Extremereignisse, sondern so ein Gerät kann ja auch einfach mal kaputt gehen. Das heißt, eigentlich haben diese Stadtwerke sehr gute Erfahrungen. Wie viel Spitzenlast brauche ich denn eigentlich? Wie viel Reserve brauche ich, damit ich eine Versorgungssicherheit gewährleisten kann? Und deshalb ist das eigentlich auch aus meiner Sicht extrem wichtig, dass ja sozusagen der Fernwärmebetreiber jemand ist, dem man irgendwo schon einen Vertrauensvorschuss geben kann, ne? Weil du hast völlig recht. Ich binde meine Wärmeversorgung, binde ich ja an jemanden.
Das sind ja lange Verträge, ne?
Ja, oder? Definitiv.
Die laufen 20 Jahre oder?
Ja, so lange in der Regel nicht mehr, aber sag ich mal, wenn man sich neu anschließt, dann ist es schon häufig so, dass das 10-Jahres-Verträge sind. Das ist nicht unüblich.
Ja. Können die eigentlich, eine Frage kam mir irgendwie vom Kollegen, nur mit so einem Anschlusszwang wirtschaftlich realisiert werden eigentlich? Ist das, wie ist das mit diesem Anschlusszwang? Gab es den mal oder gibt es den mal oder ist es immer eine Möglichkeit, die eine Kommune oder ein Stadtwerk so und so machen kann?
Anschlusszwänge gibt es. Ich glaube, formaljuristisch heißt das aber auch nicht Anschlusszwang, sondern Anschluss und Benutzungs irgendwas. Ne? Ich glaube, juristisch klingt es fast ein bisschen schöner.
Ja.
Gibt es vor allen Dingen auch in Neubaugebieten, sehen wir das schon auch häufiger, dass dann sozusagen in den B-Plan, also in den Bebauungsplan oder vielleicht in die Kaufverträge reingeschrieben wird, dass man sich eben an dieses Fernwärmenetz anschließen muss. Das hilft tatsächlich oft, die Wirtschaftlichkeit positiv zu beeinflussen, weil einfach ein Fernwärmenetz, das skaliert. Ne? Also ein Fernwärmenetz lohnt sich nicht für 2-3 Leute, sondern ein Fernwärmenetz oder Anschlüsse, es lohnt sich natürlich, wenn ich möglichst viele Anschlüsse habe.
Könnte man sich von daher denken. Man kann ja sagen, natürlich ist das wirtschaftlicher, wenn du einen Anschlusszwang hast. Ne?
Ja.
Die Frage, geht das nur damit? Geht's auch ohne? Ne? Also geht's auch, was ja auch so ein bisschen das Thema ist, wenn du die Leute so, die Bürger mitnehmen willst, so und hast, so ein Zwang ist immer scheiße. Ne? Also geht es auch ohne so?
Ja,
sagst du
ja. Ja. Also in den meisten, tatsächlich ist auch so, in den meisten Erweiterungen von bestehenden Fernwärmenetzen gibt es auch keinen Anschlusszwang, ne? Sondern das ist dann klassischer Vertrieb. Da wird gesagt, ja, hier, wir wollen erweitern, habt ihr Interesse, euch anzuschließen, das sind die Vorteile.
Ja.
Und genau, dann da ist kein Zwang hinter.
Ja.
In bestehenden Gebäuden sowieso ganz, ganz, also eigentlich nie, kenne ich gar nicht, habe ich noch nie erlebt, dass, sag ich mal, Bestandsgebäude im Anschlusszwang unterzogen werden.
Wie sieht das mit Förderung aus? Kennst du da Geschichten, wenn jetzt ein Stadtwerk da rangeht und dekarbonisiert so ein Fernwärmenetz? Gibt es da große Förderkulissen
im Hintergrund? Ja, da ist also genau im September letzten Jahres ist ein ganz großes Förderprojekt gestartet, Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, BEW. Mhm. Wo sowohl die Konzeptionierung, die Planung als auch tatsächlich nachher die Umsetzung gefördert wird.
Ja.
Sogar der Betrieb nachher von Wärmepumpen wird auch noch gefördert. Das heißt, das ist wirklich so eine systemische Förderung, was ich extrem wichtig finde. Ne? Es ist nicht so ein Flickenteppich, dass, wie es ja auch häufig auf Landesebene gibt, dass man sagt, ja, ich fördere dir den Hausanschluss, aber die Hausdurchführung, die wird dann nicht gefördert, ne? So als Extrembeispiel. So schlimm ist es vielleicht nicht, aber Da wird wirklich gesagt, alles, was mit dem Fernwärmenetz und zum Betrieb des Fernwärmenetzes notwendig ist, das kriegst du auch pauschal mit 40% gefördert.
Ja.
Okay. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Instrument, wo wir natürlich auch als sag ich mal, Unternehmen, was in der Fernwärmebranche aktiv ist, wahnsinnigen Anfrageschub gesehen haben. Das hat uns schon auch als Unternehmen Schub gegeben, ja, klar, dass wir gesehen haben, da kommen Anfragen rein, da wollen Leute wirklich was machen. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiges Instrument.
Mhm. Okay, so. Kosten haben wir geredet, in Rechtsform habe ich mir noch so auf. Also eigentlich gehört es dann immer dem Stadtwerk, ne? Den ganzen, das ist bei so Fernwärmenetzen so üblich, dass das alles im Eigentum des Stadtwerkes ist und das ist dann, gibt es da noch eine eigene Rechtsform oft, dass das in irgendeiner eigenen juristischen Einheit noch ist,
so ein Fernwärmenetz? Ja, oft gibt es das so, dass die Stadtwerke dann eine eigene GmbH haben, die das Fernwärmenetz betreibt oder die für den Ausbau des Fernwärmenetzes zuständig ist. Manchmal gibt es dann auch noch, dass die Tochtergesellschaften haben, die Netzgesellschaften, dass die zum Beispiel auch für den, für den Ausbau verantwortlich sind. Es müssen ja tatsächlich, also ein Fernwärmenetz darf auch von, also theoretisch könnten wir beide uns jetzt hinsetzen und sagen, wir haben ein paar Millionen über und wir bauen Fernwärmenetz. Okay. Das würde theoretisch gehen und wir könnten es betreiben.
Wie der Landwirt halt, ne?
So. Genau. Und ich glaube, genauso wie das durchaus positive Aspekte haben kann, genauso wie ich das jetzt in dem Beispiel geschildert habe, muss man da natürlich auch hier und da mal die Schattenseiten sehen, ne? Dass das auch, sag ich mal, Privatpersonen machen können. Ich glaube, in Wetzlar war das, glaube ich. Da gab es so ein absolutes Fernwärmedesaster, dass in den 90er Jahren sich ein Unternehmer-Ehepaar ein Fernwärmenetz gekauft hat, das sich überhaupt nicht drum gekümmert hat. Das lief immer. Jetzt war ein riesiger Sanierungsstau. Das Fernwärmenetz funktionierte nicht mehr. Die Quelle, der Gaskessel funktionierte nicht mehr. Und die haben sich abgesetzt. Ne? Da waren also über mehrere Wochen, waren diese Leute wirklich ohne Wärme unterwegs. Und das ist natürlich so, das, was ich auch schon betont habe, wo ich sage, ne, die Stadtwerke haben da eigentlich eine Chance, weil sie eben schon auch kommunal verankert sind, weil sie im kommunalen Besitz sind ja häufig oder Gesellschafter kommunal sind und da auch eine Vertrauensbasis haben, zu sagen, ja, wir betreiben lokal diese Fernwärmenetze.
Ist ja auch krass, dass du das so privat da so ein Ding dir kaufen kannst. Ich meine, im Strom, im Gasbau ist alles durchreglementiert, reguliert und das geht, also es ist erstaunlich, dass das so ist. Ja. Gibt es da auch Bestrebungen, das zu verändern, dass das irgendwie, wenn das jetzt so wichtig ist, diese im Rahmen der Wärmewende, diese Netze zu haben, dass das vielleicht auch härter reguliert wird, dass das eben nicht mehr Privatleute sowas machen können, oder?
Ist mir nicht bekannt. Man muss jetzt sagen, das ist kein Flächenphänomen. Ne? Das ist jetzt so ein Horrorbeispiel, wo ich eigentlich eher darauf hinaus will, ist, dass die Stadtwerke das häufig machen und die machen es gut, weil es eben diese vielleicht zwei, drei Negativbeispiele gibt. Ich glaube, das ist jetzt kein wirklich Flächenphänomen. Ich weiß auch nicht, ob es das Beste wäre, das komplett zu verbieten, ne? Weil ich glaube, gerade wieder, ich will jetzt nicht immer nur dieses eine Beispiel ranziehen, aber da hat es ja durchaus positiven Effekt. Da wird wirklich was gemacht, weil jemand dahinter ist, in der Stadt, wo es vielleicht auch gar kein richtiges Stadtwerk gibt oder die Stadtwerk vielleicht so klein ist, dass das gar nicht leisten kann. Ne? Von daher ist es so ein Für und Wider.
Ja. Aber du sagst schon auch, ich meine, für diese Energiewende, die Wärmenetze sind schon auch aus deiner Sicht der Schlüssel jetzt da oder der wichtigste Punkt, wo man da den Hebel ansetzen muss jetzt.
Ich habe zugegebenermaßen natürlich einen kleinen Bias, ne? Also
du bist natürlich da unterwegs, ja.
Genau, das will ich nicht verleugnen. Ja. Aber ich glaube schon, dass das, also gerade in Ballungsgebieten, die jetzt noch zu einem ganz, ganz großen Teil mit Erdgas versorgt sind, wo wir die Probleme der Luftwärmepumpe zum Beispiel angesprochen haben, da wird das eine ganz wichtige Lösung sein. Ob das jetzt gerade im ländlichen oder, sag ich mal, im Speckgürtel, wo vielleicht viele Einfamilienhäuser sind, wo die Wärmedichten auch nicht immer so hoch sind, da kann das eine sehr, sehr gute Lösung sein. Aber da gibt es, glaube ich, auch wie zum Beispiel die Luftwärmepumpe oder auch einzelne Wärmepumpenversorgung auch andere Lösungen, die auch attraktiv sind. Ich glaube, in dicht besiedelten Gebieten ist es mit die attraktivste Lösung.
Und ich frage mich immer, wenn man jetzt ganz viel Zeitdruck hätte, und man hat ja ganz viel Zeitdruck, wie könnte man das beschleunigen? Dieses ganze Thema, dass so ein Fernwärmenetz von 0 auf 100 nicht in 3 Jahren, sondern in 3 Monaten steht. Mal so ganz krass so gesprochen, wenn man sagt, wirklich, nee, wir müssen in diesem Jahr müssen, keine Ahnung, wir haben kein Gas mehr, es gibt gar kein Gas mehr, wir müssen da jetzt was machen. Gibt es irgendwie auch so, keine Ahnung, so Pop-up-Lösungen, dass du einen Container auf den Platz stellst und sagst, das ist meine Großwärmepumpe, die Rohre schnell rein und das wird jetzt, ist alles nicht so städtebaulich cool, aber dass es irgendwas gibt, dass das auch massiv beschleunigen könnte.
Ich glaube tatsächlich, dass die Bauzeit gar nicht der hemmende Faktor ist. Ja. Also das ist klar, man braucht eine gewisse Zeit, um die Leitung zu verlegen. Man braucht eine gewisse Zeit, um die Wärmepumpe zu errichten, die es auch als Containerlösung zum Beispiel gibt. Das gibt es auch in den Maßstäben. Ich glaube, dass das größte Problem ist wirklich sozusagen der Konsens darüber, dass es gemacht wird. Und da würde ich mir vielleicht auch manchmal einfach noch ein größeres politisches Commitment in den Kommunen wünschen, dass man sagt, ja, ist das es soll natürlich bewertet werden, ist das eine wirtschaftliche und auch eine ökologische gute Lösung, ein Fernwärmenetz hier zu errichten, und dass man dann sagt, ja, dann machen wir es jetzt.
Und warum? Und glaubst du, das ist noch nicht angekommen jetzt? Also was kriegst du denn da mit für Überlegungen in den Köpfen, dass sie denken, ja, vielleicht wird das Gas ja doch wieder ein bisschen billiger? Oder vielleicht nehmen wir jetzt dann Wasserstoff oder was ist deren?
Ja, ich glaube, also ein großes Problem sind Investitionen und Tiefbau. Das ist, auch wenn wir es jetzt schon dreimal hatten, das sind zwei große Probleme. Und natürlich, ich muss ja alle Kunden überzeugen, sich auch in dieses Fernwärmenetz anzuschließen. Also das Bauen ist ja das eine, aber ich muss natürlich auch meine Anschlussnehmer haben. Und ich glaube, das sind so diese drei Säulen, die den Ausbau da verlangsamen. Also ich glaube nicht, dass es die Technik ist, die den Ausbau verlangsamt. Sicherlich haben wir auch Fachkräftemangel, das kommt noch dazu, ne? Das ist ja in allen Bereichen so. Aber meiner Einschätzung nach, jetzt muss ich auch sagen, ich baue nicht jeden Tag ein Fernwärmenetz, ne? Aber ich glaube nicht, dass es die technisch oder Bauabläufe sind, die das stark hemmen.
Ich meine, klar, also wenn du sagst, Gasheizung, Ölheizung darfst du eh nicht mehr. Dann ist ja nur die Wahl zwischen, ja, kaufst du eine Wärmepumpe oder jemand legt dir ein Netz dahin. Ne? Also deswegen denke ich immer so, ja, so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Gibt ja nicht noch 22 andere Möglichkeiten, die man machen kann. Dann sagst du, die Kosten sind dann. Aber dann denke ich, es wird ja auch sehr gefördert. So. Rechnet sich das dann auch mit der Förderung, auch den langfristigen, mit dem Anschluss? Ist das nur die große Zahl, die dir dann verschreckt, oder ist wirklich das Geschäftsmodell dann auch ein bisschen wackelig, das auf ganz lange Jahre bezogen, oder?
Ja, ich glaube, es ist dahingehend wackelig, dass die Investitionen, die heute getätigt werden, wahrscheinlich auch viel, viel schnelllebiger sind als noch vor 30, 40 Jahren. Ne? Und ein Fernwärmenetz lege ich halt wirklich für 50 Jahre. Das ist ein Asset, was, wenn das einmal in der Erde liegt, dann liegt das da und dann habe ich das. Und da kann ich nicht in 5 Jahren sagen, jetzt ist das abgeschrieben, dann investiere ich in was anderes. Sondern das braucht auch eben diese Zeit, vielleicht nicht 50 Jahre, um abgeschrieben zu werden. Aber das ist einfach ein sehr langfristiges Investment. Und das hemmt natürlich auch, definitiv, klar.
Einfach, weil es so eine große Entscheidung ist. Große Summe, große, lange Zeit. Ja, aber was ist das, was ist die Alternative? Dann sagst du, nee, ich mache mal lieber ein bisschen Wärmepumpengeschäft so. Aber damit kriegst du ja im Rahmen deiner kommunalen Wärmeplanung das CO2 da nicht raus aus ganz vielen Städten. Insofern musst du es ja machen. Also.
Ja, deshalb glaube ich auch. Also gerade in verdichteten Städten wird das eine Lösung sein, die wir auch in den nächsten Jahren, denke ich, viel, viel häufiger sehen werden. Fernwärme.
Ich frage mich nur, ich bin ja hier in Köln. Die reine Energie quasi nebenan. Und das ist hier so ein Altbau, verdichtetes Ding mit Etagen, Gasheizung und so. Was wird die wohl machen? Also hier wird man wahrscheinlich mit Wärmepumpen, wird schwierig, hatten wir eingangs gesagt. So ein Netz werden die jetzt hier auch nicht so schnell hinlegen. Ist dann hier das schwarze Schaf quasi, die Straße oder so die
ja. Ich meine, auch die Rheinenergie baut ja aus. Also ich war letztens noch in Köln, da habe ich auch Fernwärmeleitung in Mülheim war es gesehen, die neu verlegt werden. Von daher, auch da wird ja ausgebaut. Ich glaube, es ist zwar traurig, aber ich glaube, man muss sich schon von dieser Vorstellung verabschieden. Ich gebe jetzt, ne, um den Vergleich zu ziehen, ich gebe jetzt meinen Verbrenner ab, mein Verbrennungsmotorauto gebe ich ab und kaufe mir ein Elektrofahrzeug und das geht innerhalb von 3 Wochen. Ich glaube, von dieser Vorstellung muss man sich ein bisschen, gerade in Städten muss man sich trennen, sondern das ist schon auch ein Prozess, der auch, sage ich mal, politisch und auch von den Stadtwerken nicht umsonst auf mehrere Jahre ausgelegt ist. Ne? Also, dass man sagt, ja, 2030 vielleicht so mal als erste Wegmarke. Das ist leider so, weil es eben auch eben so ein langfristiges und wichtiges Investment auch ist.
Hey, dann erstmal danke, Peter, für diesen ganzen Tech-Kram, den ganzen technologischen Hintergrund und die ganze Technik, wie es funktioniert. Vielleicht nochmal zum Abrunden nochmal zu Heatbeat. Du hast jetzt gesagt, ihr seid 3 Jahre am Start. Also wenn jetzt der Hörer...
Nee, 6 Jahre sind wir am Start.
Hörerin, genau.
Ich bin 3 Jahre dabei. Fast,
genau. Ja, du bist 3 Jahre dabei. Ihr seid 6 Jahre am Start. Ja. Es gibt diesen digitalen Zwilling. Ihr kümmert euch da vor allen Dingen darum, Fernwärmenetze, ja, wie würde ich sagen, zu dekarbonisieren eigentlich oder zu optimieren? Oder sagst du schon, wir optimieren auch bestehende, sage ich mal, Kohle-Fernwärmenetze? Oder sagt ihr, nee, wir wollen wirklich in die Wärmewende rein und wir konzentrieren uns auf Kunden, die das grün machen wollen, die das...
Nee, wir konzentrieren uns erstmal auf Kunden, die überhaupt einen Antrieb haben, ihr Fernwärmenetz zu optimieren. Ja. Und also wir sagen, also das wäre...
Also auch wenn ihr sagt, Kohle bleibt, sagt ihr, geht ihr nicht weg, sondern sagt, gut, dann lass mal ein bisschen mehr aus dem
Naja, es gibt ja kein Fernwärmenetzbetreiber, der ernsthaft sagt, ich rechne über 2030 irgendwie oder 2035 meinetwegen mit Kohle. Ja. Okay. Das Kohle, das Thema, also gerade hier im Rheinischen Revier, die Stadtwerke Aachen beziehen einen Großteil ihrer Fernwärme aus Weißweiler. Ja. Die haben gar keine Wahl zu sagen, wir wollen noch Kohle ziehen, weil das ist eh irgendwann weg. Genau. Da wird ja keiner was Neues hinmachen.
Genau. Von daher, jetzt ist es halt noch so und vielleicht kann man jetzt auch was rausholen noch? Also wenn ich sage,
ja, definitiv.
Oh, genau, also dass man dann wenigstens das reduziert auch mal
den Ansatz. Und ich glaube, es wäre auch der völlig falsche Ansatz, jetzt jemanden zu sagen, ja, ich habe ein Stadtwerk abzulehnen, der jetzt vielleicht Fernwärme aus dem Kohlekraftwerk bezieht und sagt, naja, ich habe Ideen, wie ich das transformieren will. Dafür habe ich vielleicht jetzt auch jemand anderen beauftragt. Ich brauche dich jetzt aber gerade oder Heatbeat gerade, um genau dieses Problem in meinem Betrieb zu lösen.
Ja.
Was wir durchaus haben, diese Situation. Mhm. Also das wäre der völlig falsche Ansatz, wenn wir dann sagen würden, nee, das machen wir nicht, weil wir wollen nur, dass du dich jetzt in 3 Jahren da eine Großwärmepumpe hinsetzt. Ich glaube, das wäre sowohl aus wirtschaftlicher Sicht für uns, aber auch als Signalwirkung völlig falsch. Von daher, auch das machen wir natürlich.
Okay, 6 Jahre. Wie viele Leute seid ihr denn bei Heatbeat?
Wir haben so ein kleines organisches Wachstum. Wir sind gerade 9 und gesehen aber durchaus, dass wir jetzt auch dieses Jahr wachsen werden.
Ja.
Also wir suchen auch gerade Leute und
was für Leute sind sie denn oder was
braucht ihr? Genau, gerade ausgeschrieben sind zum Beispiel Softwareentwickler, aber auch Projektunterstützung brauchen wir. So der ideale Mitarbeiter ist eigentlich jemand, der muss jetzt nicht so, ne, wie Markus und ich, wir haben beide promoviert, das wollen wir aber vielleicht auch gar nicht, sondern der ideale Mitarbeiter ist jemand, der so richtig Bock darauf hat, was wir machen. Und was man immer bei uns machen muss, das ist klar, Programmieren. Also man kommt nicht ums Programmieren herum. Auch wenn man Ingenieur ist, wenn man sehr guter Projektingenieur ist und die Energiesystemtechnik von vorne bis hinten rauf und runter rattern kann. Ich glaube, da suchen wir schon jemanden, der eben auch diese Affinität zur Software hat.
Und ja, verstehe ich. Und ich meine, ihr gruppiert euch ja gedanklich 9 Leute. Ihr habt ja im Kern ist dieser digitale Zwilling, der wachsen muss, größer werden muss, ne, der vielleicht noch Geschwister bekommen muss. Und das muss programmiert werden. Was wollte ich fragen? Wie ist euer Geschäftsmodell dahinter? Ist das eine Mietsoftware, das Ding? Oder lasst ihr euch nach Projekten bezahlen? Irgendwie Projektgeschäft? Oder wie ist das?
Ja, also im Moment ist es zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil Projektgeschäft. Dass wir also wirklich unsere Software eigentlich in Projekten anwenden und dann zum Beispiel, ne, wie auch in dem Beispiel jetzt gezeigt, Ergebnisse und einzelne Teile unserer Software dann eben auch unseren Kunden in den Projekten öffnen oder als Webtool zur Verfügung stellen. Das heißt aber, ein Großteil, der absolute Großteil unserer Projekte ist Projektgeschäft, also wo wir eben als Dienstleistung auch als Beratungsleistung mit drin sind. Und ich glaube auch, dass es für uns der richtige Ansatz ist. Weil ich glaube schon, dass, dass jemanden mit diesen ganzen Beziehungen, die wir haben, die wir am Anfang, das muss man beachten, das muss man beachten. Wenn man da jemanden mit unserem Tool alleine lässt, ich glaube, das kann auch erstens erschlagen. Und ich weiß auch gar nicht, man braucht natürlich auch ein gewisse Erfahrung, um alle Finessen dieses Tools zu bedienen. Das heißt, ich glaube schon, dass dieser Beratungs- und Dienstleistungsanteil immer ein fester Bestandteil bleiben wird in unserem Geschäftsmodell. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich auch den Kundendrang, selber dran was zu machen und selber zu klicken und selber mal was auszuprobieren. Das heißt, nach und nach öffnen wir auch unsere Tools als Software as a Service.
Okay. Es ist natürlich so klassisch gesagt, würde jetzt jemand dann sagen, ja, aber das skaliert ja alles nicht. Ne? Du Projektgeschäft, brauchst du Leute, du musst Software haben, das müssen andere implementieren, du konzentrierst dich nur auf Mieteinnahmen. Wie willst du da jemals so einen Millionen-Invest reinkriegen? Wer finanziert auch überhaupt? Ja, das ist die nächste Frage. Wo kommt die Kohle her?
Ja, ich glaube, das ist ja eine ganz bewusste Entscheidung von Markus und mir. Also Professor Müller ist natürlich als Gründer drin, der uns auch immer berät und mit Rat und Tat zur Seite steht, aber die Hauptleitung des Unternehmens liegt natürlich bei Markus und mir. Und ich glaube, das ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir nehmen erstmal bewusst, suchen wir kein Fremdkapital, sondern haben eher so ein organisches Wachstum und sind dann vielleicht auch eher nach innen ein Startup und nach außen eine Ingenieurdienstleistung. Ja. Mhm. Weil wir aber glauben, dass es auch schon in den Projekten der richtige Weg ist. Und vielleicht ist es dann auch, müssen wir dann auch in Kauf nehmen, dass wir eben nicht in 5 Jahren 20 Millionen in der Seedfund-Runde einsammeln, sondern dass wir eben coole Projekte machen mit unseren Tools, diese Tools helfen, was besser zu machen und wir auch Spaß an den Projekten haben. Ich glaube, das ist so.
Du hast ja auch Bock, das zu machen, ne? Also du willst ja gar, also das merkt man ja auch, du möchtest ja auch dann mit dem Klavier, was du mitbringst, willst du auch spielen, weil du das auch gerne hörst, so verstehe ich schon. Und auf der anderen Seite denke ich mal, wenn wir jetzt wirklich wieder das Thema Tempo, ist es ja, wenn du sagst, wir müssen, wir brauchen ja jetzt ganz viele Leute, die sowas machen, für ganz viele, also muss das schneller gehen, also, ne, das ist ja einfach so von der Aufgabenstellung so, dass ich immer danach suche halt, ja, wie geht's jetzt viel, viel, viel schneller als organisch, langsam, weil wir einfach die Zeit nicht so haben.
Ja. Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir mit unserem Tool schon deutlich schneller sind als sozusagen das klassische Planungsbüro. Ja. Das heißt, da sehen wir schon Erfolge. Ich glaube auch, dass wir mehr sozusagen dadurch, dass wir das Tool haben, mehr Projekte gleichzeitig machen können als ein klassisches Büro. Das hilft uns auch. Das heißt, da so ein bisschen das natürlich zu reduzieren. Aber du hast völlig recht, ne? Das ist kein... Das wird kein, weiß nicht, keine App, die irgendwann jemand auf sein Handy hat und sagt jetzt drei Daten, ich gebe noch vielleicht mein Geburtsdatum ein und dann wird mein Fernwärmenetz optimiert. Das ist, glaube ich, dahin wird es nie gehen, sondern das wird schon auch immer irgendwo Experten benötigen, die das bedienen. Wie gesagt, wir schließen nicht aus, dass es vielleicht irgendwann mal komplett eine Softwarelösung, Software as a Service wird. Gerade sehen wir eigentlich noch einen sehr hohen Beratungsanteil, der auch von den Kunden gefragt wird, muss man ganz klar auch so sagen.
Lernt das System eigentlich mit mehr Zeug, mit mehr Projekten, die ihr macht? Ist es so eine KI-lernende Software, die quasi immer besser wird, umso mehr Projekte sie modelliert, durchgespielt hat?
Also im Kern ist unser Modell erstmal physikalisch. Das heißt, wir haben keine KI. Ja. Liegt auch daran, weil wir eigentlich gesehen haben, als wir angefangen haben, noch an der Uni, dass viel zu wenig Daten da sind im Fernwärmenetz, um eine KI laufen zu lassen. Ich brauche erstmal Daten. Ja. Genau. Ja. Jetzt in den letzten 2 Jahren, wo auch die ersten Messdaten reinkommen, wo immer mehr Projekte auch reinkommen, schauen wir auch in die Richtung KI, dass wir sagen, wir müssen da auch auf jeden Fall was machen. Im Kern ist das erst auch mal physikalisch, aber dadurch, dass wir eben wirklich jedes Projekt in der Datenbank haben, fällt uns natürlich viel leichter, aus vergangenen Projekten etwas in neue Projekte zu übertragen. Ja. Und wir versuchen eigentlich auch alles, also sei es nur eine Grafik, die wir für einen Kunden mal ganz speziell anfertigen, das ist bei uns nicht irgendwo eine Excel-Datei, die irgendwo im Unterordner des Unterordners des Unterordners liegt, sondern das ist ein Softwareprozess. Das heißt, alles, was wir irgendwann mal für einen Kunden anfertigen, wird bei uns eigentlich in getesteten Softwareprozess übertragen, dass wir es immer wieder verwenden können.
Ja.
Und das ist sozusagen, das ist jetzt keine KI, sondern das ist halt wirklich dann, ne, die menschliche Intelligenz, ja, die da drin steckt. Mhm. Aber das sehen wir natürlich, dass ein Projekt, was wir vor einem Jahr, wo wir vielleicht 3 Wochen reinstecken mussten, schaffen wir jetzt vielleicht auch in einer Woche.
Und was ist so euer Schatz, frage ich mich immer. Können jetzt auch andere Studenten von Professor Müller, die das Buch gelesen haben, heißt doch Professor Müller, oder? Hast du eben gesagt?
Ja.
Genau, lese ich auch, programmiere ich auch, fertig. Also was ist so, was hat man dann irgendwann für einen Vorsprung, wo man sagt, ja, kannst du anfangen, aber dauert lange, oder wo man sagt, oder habt ihr in euren Promotionen irgendwas rausgefunden, was du mir vielleicht gar nicht sagen willst, du sagst, ja, Timo, aber da ist irgendwie so ein bisschen Hex-Hex-Magic drin.
Naja, also ich glaube, in dem einen oder anderen Modell, was wir bauen, da ist schon ein bisschen Hex-Hex-Magic drin. Ja. Das ist nichts, was super geheim ist oder was kein anderer Mensch auf der Welt kann.
Ja.
Ich glaube, wovon wir einfach extrem profitiert haben, auch am Institut, das war nicht so ein Elfenbein. Also wir sind kein Elfenbein-Institut. Das war ja auch, sag ich mal, Aachen ist jetzt auch nicht dafür bekannt, eine Elfenbein-Uni zu sein, sondern eben sehr starken Praxisbezug zu haben. Und wir konnten da eigentlich die Zeit gut nutzen, um ein Softwarewerkzeug zu bauen, was hilft in einer, sag ich mal, gesicherten Umgebung. Und ich glaube, das ist so der Vorsprung, den wir haben. Und wenn man dann ganz ehrlich ist, Markus als initialer Gründer, aber ich sozusagen als nachgezogener Gründer auch, am Ende brauchst du natürlich auch Durchhaltevermögen. Das ist natürlich nicht, das ist das Technische und das Know-how ist das andere. Du musst aber irgendwie auch Bock darauf haben und du musst halt auch Bock haben, mal ein bisschen mehr zu investieren und zu sagen, ja, ich mache das jetzt einfach.
Ja.
Und
ja,
also von daher.
Der Vorsprung der 6 Jahre irgendwann auch, ja, und das durchgehalten zu haben. Mit welchen Partnern arbeitet ihr zusammen? Also dann auch arbeitet ihr mit Ingenieurbüros dann auch zusammen? Gibt es da eine Co-Opetition oder ist es Wettbewerb oder ist es irgendwie, macht ihr das zusammen oder?
Ah, das ist eigentlich sehr, sehr divers, mit wem wir zusammenarbeiten. Ja. Also es kann sein, dass das ein klassisches Planungsbüro ist, das kann aber auch sowas wie Dresden Sommer sein, die vielleicht eher so, ne, auf der Projektmanagement und auch so Projektentwicklungsseite sind, sein. Wir arbeiten natürlich häufig mit Planungsbüros zusammen, die dann sozusagen auch, ne, da, wo wir im Grunde aufhören, wo wir sagen, jetzt ist ein schlüssiges Konzept, wir haben euch alles gezeigt, wie es funktioniert, sozusagen die Ausführungsplanung, das übernehmen wir ja dann eigentlich nicht mehr in den seltensten Projekten, ne? Sondern dass wir dann sagen, ja, hier arbeiten wir dann mit den Planern zusammen. Von daher, das sind dann schon so typische Schnittstellen, die wir haben, ja.
Gut, Peter, ich glaube, wir haben jetzt 1,5 Stunden über Wärmepumpen und Co. gesprochen. Du kannst dir das sicherlich dein ganzes Leben schon, hast du das gewünscht und vorgestellt, aber für mich ist es durchaus neu. Aber es war sehr nett mit dir oder sehr, sehr informativ. Ich glaube, ein paar Windungen habe ich vielleicht nicht verstanden. Die kommen vielleicht noch unter der Dusche oder so oder in der nächsten Folge. Ich danke dir auf jeden Fall mal ganz herzlich für deine Bereitwilligkeit, hier auch den dümmsten Fragen in die Rede und Antwort zu stehen.
Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht.
So, das war jetzt nach der Folge mit André von der Entega Gebäudetechnik die 2. Ausgabe zum Thema Wärme und Wärmepumpen. Heute nochmal mehr mit dem Fokus speziell auf Wärmenetze, Fernwärmenetze. Mitgenommen habe ich vor allem, dass nicht nur im Bereich Auslegung von Heizungsanlagen unter anderem mit Wärmepumpen noch viel zu holen, zu optimieren ist, sondern auch bei den Fernwärmenetzen. Alles wurde in der Vergangenheit etwas gröber ausgelegt, wenn es einmal lief, nicht unbedingt weiter optimiert. Heute brauchen wir im Rahmen der Wärmewende diese Spielräume und müssen sie ausreizen, im Keller und auf der Fernwärmestrecke. Dafür müssen Haus- und Wohnungseigentümer in die grüne Zukunft investieren, genauso wie Betreiber von Wärmenetzen, wobei die Summen bei letzteren wesentlich größer und mit mehr Risiken behaftet sein werden. Ich bin gespannt, ob der Peter da mit seinem Fernwärmezwilling helfen und für mich mehr Sicherheit sorgen kann. Was denkt ihr? Ich muss jetzt mal weiter zum nächsten Gast. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Euer Timo. Ihr findet den Podcast bei Apple, Spotify, Deezer und natürlich auf unserer Website Utility 4.0. Wenn es euch gefallen hat, freut sich mein kleines Ego über ein paar Sternchen oder Likes an den entsprechenden Stellen. Lasst uns auch gerne über die Podcast-Themen diskutieren. Am besten auf LinkedIn, wo ich regelmäßig die neuen Folgen poste. Genauso, wenn ihr Feedback habt oder Ideen, einfach eine Nachricht dalassen. Ich antworte as soon as possible. In diesem Sinne.